Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 225. Sitzung und sie heißt Real Life. Wir sind auch wie im echten Leben diesmal zwei akademische Viertelstunden später gestartet, so wie in alten Zeiten, wo wir das ja ab und zu aus technischen Problemen heraus auch hatten. Und in letzter Zeit sind wir ja doch etwas pünktlicher geworden. Nun ja, jedenfalls ist es so, dass wir uns heute mit Fragen beschäftigen wollen, die was mit dem Hier und Jetzt und der digitalen Version davon beschäftigen. Und einiges kommt wieder zusammen, was eben vor langer Zeit schon mal angefangen war, wird man auch verstehen, wenn wir auf einen der, also viele Punkte, die oder viele der Themen heute nehmen sozusagen Bezug auf was, was wir schon mal besprochen hatten. Also es wird im Verlauf der Sitzung deutlicher werden. Ich möchte jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Ich freue mich aber, dass wir jetzt als erstes einen Gast haben, den wir auch schon mal hatten, wo wir jetzt quasi anknüpfen oder uns diesmal einer anderen Thematik zuwenden. Er hat weiter geforscht, gearbeitet und ich freue mich, bei uns zu begrüßen, Rainer Fischbach, seines Zeichens IT-Consultant und auch Publizist. Herr Fischbach, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo. Ja.
Hallo.
Ich.
Ja, Herr Fischbach, vielleicht ich gebe Ihnen, würde Ihnen gerne Gelegenheit geben, sich etwas näher vorzustellen für die Menschen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Und dann haben Sie uns ja ein sehr spannendes Thema mitgebracht, was sozusagen das Gegenteil vom echten Leben ist, aber sich ins echte Leben drängt, zunehmend.
Ja, gut, es ist natürlich schon eine ganze Weile Bestandteil des echten Lebens. Und ja, ich habe Jahrzehnte in der Industrie zugebracht als Berater, Softwareentwickler, also vor allem für industrielle IT-Systeme. Gut, heute bin ich Rentner, bin aber immer noch ein wenig in diese Dinge involviert, nämlich unter anderem als Mitglied eines Prüfungsausschusses und zwar an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und ja, die Studenten dort, die machen eben eine duale Ausbildung, haben auch immer Aufgaben in ihren Ausbildungsbetrieben. Und die Abschlussarbeiten werden dann also auch von den Ausbildungsbetrieben gestellt. Ja, dort spiegeln sich natürlich, was dort in der Industrie stattfindet, die Probleme, an denen man dort arbeitet. Und ja, dort tauchten natürlich in den letzten Jahren zunehmend Themen auf, die eben tatsächlich sozusagen mit diesem großen Thema künstliche Intelligenz zu tun haben. Ja, wobei schon mal vorauszuschicken ist, es wird einfach so von der künstlichen Intelligenz geredet heute, aber es gibt nicht die künstliche Intelligenz, nicht? Also die künstliche Intelligenz ist eine Disziplin, die eigentlich inzwischen gut 70 Jahre alt ist. Und es wurden in diesen 70 Jahren auch schon von Anfang an immer wieder verschiedene Ansätze versucht, die ja eigentlich meistens weniger als mehr erfolgreich waren. Also manche Dinge haben dann irgendwann geklappt, aber vor allem sozusagen diese Idee, man nennt es im Englischen eine Artificial General Intelligence, nicht? Also ein Computersystem, was im umfassenden Sinn intelligent wäre, das ist natürlich bis heute nicht da und wird voraussichtlich auch nie da sein, ja. Aber es haben sich im Laufe der Jahrzehnte, dieser Jahrzehnte, die seit den Anfängen vergangen sind, die natürlich mit großen Erwartungen erfüllt waren, immer wieder neue Ansätze gebildet, die eben so ein paar Erfolge gebracht haben, aber meistens eben nicht das, was man wirklich, wirklich davon erwartet hat. Also ein Beispiel sind, das ist auch schon wieder 40, 30, 40 Jahre her, die sogenannten Expertensysteme, ja. Und man glaubte, man könne mit solchen Systemen also menschliche Experten, Ingenieure, Ärzte und dergleichen ersetzen. Das hat sich nicht erfüllt. Ja, das hat verschiedene Gründe, weil Also insbesondere natürlich, also man nennt im Englischen nennt man diese Systeme Knowledge-Based Systems, also wissensbasierte Systeme. Und was man natürlich, das wusste man eigentlich auch schon vorher, aber nur vielleicht die Informatiker, die das gemacht hatten, die wussten es nicht, aber sie mussten halt feststellen, dass reales Wissen eben immer sozusagen situiert ist, implizit ist. Also die Leute, die das Wissen haben, können oft gar keine explizite Rechenschaft davon geben, nicht? Und hat dann viel Mühe darauf verwandt, sozusagen dieses Wissen aus diesen Leuten herauszuholen, nicht um es dann zu formalisieren, aber das stieß an sich sehr schnell auf Grenzen, nicht? Und vor allem gibt's natürlich auch das, ist eben meistens die Situation so, man hat ein reales Problem, dass man eigentlich mit Logik gar nicht bewältigen kann, nicht? Also diese Systeme können aus ihrer Wissensbasis logische Schlüsse ziehen, aber in der Realität ist, also in Situationen, in denen Experten gefragt sind, ist es halt so, man hat ein Problem vorliegen und dann müsste man Ideen entwickeln, ja, womit hat es zu tun? Woher kommt das? Und das ist durch logische Ableitung nicht zu leisten. Ja, das ist also irgendwo eine Maschine gibt ein komisches Geräusch oder eben, wenn wir den Arzt nehmen, nicht, da ist ein Patient, der hat irgendeine Symptomatik und sagen wir, der gute Arzt, der hat wahrscheinlich auch eine Intuition davon, nicht, was für den Patienten in seiner Situation, vielleicht kennt er den Patienten ja auch schon, dann tatsächlich der Fall sein könnte. Aber da nützen solche Systeme, die logische Ableitungen aus einer Wissensbasis machen können, eigentlich nicht besonders viel, nicht? Das war so eines dieser großen Probleme. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren so eine neue Form der künstlichen Intelligenz, die in Wirklichkeit gar nicht so neu ist. Ja, sie ist nur jetzt in den Vordergrund getreten, weil wir, also die gibt es schon auch seit 60 Jahren, also als Konzept, aber wir hatten bisher nicht die Hardware, um das zu realisieren, nicht? Und die Form der künstlichen Intelligenz, von der heute alle reden, die ist möglich geworden, weil einfach sehr leistungsfähige Computerhardware heute sehr preisgünstig zu haben ist. Aber man braucht dafür massive Mengen davon. Und das sind vor allem Prozessoren, die eigentlich aus der Computergrafik kommen, ja, die also man nennt es GPU, also Graphic Processing Unit, das ist nicht der übliche Universalprozessor, den braucht man natürlich auch noch, um das Ganze zu koordinieren, aber die entscheidende Rechenleistung, erbringen diese Grafikprozessoren, weil die können eben bestimmte mathematische Operationen, also so Vektor- und Tensoroperationen, sehr effizient parallelisiert ausführen. Und im Grunde kann man die eben auch sozusagen für diese Art der künstlichen Intelligenz einsetzen. Aus dem Grunde ist natürlich jetzt diese Firma Nvidia, manche kennen die waren bisher schon der Marktführer für solche Grafikprozessoren, eben auch der Marktführer für KI-Prozessoren, nicht? Also man kann sagen, die Gamer, ja, die haben die künstliche Intelligenz gesponsert, ne? Also das ist die Folge von Entwicklungen sozusagen im Hardware-Bereich. Und es werden heute massive Kapitalmengen eingesetzt, natürlich auch um diese Rechenzentren mit Tausenden von diesen Prozessoren hinzusetzen. Und diese Rechenzentren konsumieren auch ganz massiv Energie, nicht? Also für die großen Rechenzentren, da muss man eigentlich gleich sozusagen Kraftwerk daneben bauen, nicht? Das ist die Situation. Und wenn man da in die einschlägige Presse schaut, sieht man auch, dass sozusagen auch diese ganze Idee, von der ja in letzter Zeit viel die Rede ist, nicht, dass man sagen von den fossilen Energien wegkommt, also sich dadurch schon wieder erledigt hat, nicht? Also es ist eher die Rede davon, dass Kraftwerke gebaut werden, also mit fossilen Brennstoffen arbeiten, um diese neue Form der künstlichen Intelligenz zu unterstützen, nicht? Also das ist eine Sache, die nun sozusagen immense sozusagen stoffliche Implikationen hat. Das ist ganz wichtig. Und dann muss man natürlich noch dazu wissen, in gewisser Weise hat man oder bei dieser Form der künstlichen Intelligenz aufgegeben, die Welt verstehen zu wollen. Ja, also klassische Software basiert immer darauf, dass ich sozusagen die Input- und Output-Variablen identifiziere und dann daran gehen, ein Modell zu bauen, was deren sozusagen realen Zusammenhang in irgendeiner Form widerspiegelt. Ja, also hinreichend widerspiegelt, um den Zweck meiner Berechnungen tatsächlich zu erfüllen. Ja. Und genau diese Aufgabe der strukturellen Modellierung realer Zusammenhänge, die spart man sich bei dieser Art der künstlichen Intelligenz, sondern man geht einfach davon aus, ich habe hier eine Menge von Input-Output-Paaren, ja, also das können natürlich, sind bei den realen Anwendungen natürlich Millionen oder auch Milliarden, ja, und jeder Input- oder Output-Punkt kann selber was unerhört Komplexes sein, also zum Beispiel ein Bild oder irgendein Datensatz über eine Anlage oder einen Kundenstammsatz und was auch immer. Ja. Und dann versuche ich sozusagen den Zusammenhang, den ich jetzt beispielhaft in der Realität finde zwischen Input und Output, einfach zu imitieren. Ja, also ich frage mich gar nicht, wie kommt das zustande, sondern ich versuche einfach den Zusammenhang der Daten nachzubauen, allein indem ich also eine Funktion konstruiere, die das leistet und die, ja, von der ich dann erwarte, dass sie auch für zukünftige noch unbekannte Paare von Input den richtigen Output liefert. Nicht? Also das Ganze ist sozusagen ein Optimierungsproblem. Und dazu muss man vor allem, also das sind bestimmte Arten, es gibt bestimmte Typen von Funktionen, die man dazu benutzt. Also das, was heute am populärsten ist, ist das sogenannte neuronale Netzwerk. Aber in Wirklichkeit ist das neuronale Netzwerk sozusagen eine Konfiguration von Parametern und Rechenregeln. Ja, also die Rechenregeln stehen fest. Gut, man versucht dann für die jeweiligen Aufgaben so eine Architektur zu bauen. Da hat man gewisse Erfahrungswerte. Und worauf es jetzt ankommt, ist einfach die Parameter so zu wählen, also das ist so ein Tuning, was man dort macht, dass das richtige Ergebnis rauskommt. Und dahinter steckt natürlich eine gewisse einigermaßen aufwendige Mathematik, ja, heute, es gibt ein paar Algorithmen sozusagen, die einem da Hilfe leisten, um diese Optimierung zu leisten, aber in Wirklichkeit sozusagen verstehen diese Systeme überhaupt nichts, ja. Man kann in keiner Weise davon reden, dass die sozusagen irgendetwas von der Wirklichkeit verstehen. Und vor allem ist es auch so, die Algorithmen, die dort zur Anwendung kommen, die haben mit dem Inhalt der Sache überhaupt nichts zu tun. Das dreht sich dabei um die Optimierung einer Funktion, so dass sie möglichst gut eine gegebene Datenmenge wiedergibt. Also das ist das, was man als Lernen bezeichnet dabei, nicht? Also man spricht ja heute von Maschinenlernen und das Maschinenlernen besteht genau darin, sozusagen dieses Tuning der Parameter zu machen. Wobei man wissen muss, das können bei den anspruchsvollen Sachen Milliarden von Parametern sein. Ja, also das sind gigantische, natürlich auch gigantische Systeme, die man dafür braucht. Ja. Sie haben aber wirklich nichts zu tun, ja, mit der Sache selber, um die es dabei geht. Nicht, das ist ja auch so eine Redeweise, die findet man heute überall. Der Algorithmus tut dieses oder jenes, nicht? Also wir übergeben das an die Algorithmen, aber die Algorithmen, die dort zur Anwendung kommen, haben mit dem Inhalt der Sache null zu tun. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
Darf ich Sie eine Sache fragen?
Ja.
Und zwar einmal würde ich gerne wissen, diese Rechenleistung, ja? Wir haben ja eine Lernkurve irgendwie, zum Beispiel bei diesem JetGTP oder so. Das kriegt ja jetzt ganz viel Input und dann weiß es vielleicht schon später, wenn Leute jetzt nach Mozart fragen, dann holt es die Mozartkugel raus und fünf andere Sachen, wonach die Leute suchen könnten oder so. Ja. Geht denn dann zum Beispiel die Rechenleistung auch runter, wenn die AI ausgetretene Pfade beschreitet, wenn sie das schon weiß? Würde das dann theoretisch schneller gehen?
Ja, es ist ja so, die großen Leistungsanforderungen sind natürlich beim Lernen, also für dieses Tuning der Parameter. Und bei solchen Systemen wie ChatGPT sind es eben Milliarden von Parametern. Das erfordert den größten Aufwand. Ja, das andere ist dann einfach nur sozusagen die Auswertung der Funktion. Das ist natürlich auch aufwendig, aber steht in keinem Vergleich mit dem Aufwand beim Lernen. Ja.
Aber was bedeutet das Lernen da in dem Fall? Weil im Prinzip ist doch so, das bietet mir jetzt irgendwas und dann sage ich zum Beispiel, hast du noch nie gehört von XY? Aber es ist doch in Wahrheit so, dass so und so, nein, die Person hat früher das und das gemacht oder so. Und dann sagt er, ach ja, interessant, das wusste ich nicht, vielen Dank für den Hinweis oder irgend sowas. Und dann wird das integriert quasi. Und beim nächsten Mal würde dann sowas, also ja, das ist ja ein Lernen, was weiterläuft.
Die Systeme auch so einzurichten, dass sie sozusagen noch was dazu lernen können, nicht im Betrieb. Aber wie gesagt, der größte Aufwand ist immer sozusagen der grundlegende Lernprozess für das System. Das andere ist dann vielleicht noch so ein bisschen dazu. Das braucht natürlich auch einen Aufwand, aber der steht in keinem Verhältnis zu dem, was bei dem sozusagen elementaren Lernen, also Basislernen passiert. Ja. Und das ist natürlich so, solche Systeme, also man kann, also die ursprüngliche Anwendung von dieser Art von KI bestand eigentlich vor allem darin, Muster zu erkennen. Ja, das ist, und das ist eigentlich auch, das sind die wichtigen, wirklich wichtigen Anwendungen, weil das Problem mit ChatGPT und derartigen ist natürlich, dass bis heute eigentlich niemand so richtig weiß, wozu man das wirklich brauchen kann. Ja, also das ist ein Riesenhype. Vor allem, stellt man natürlich auch fest, dass sozusagen die Verbesserungsfähigkeit der Systeme begrenzt ist, nicht? Also es gibt, es hat der Gary Marcus, das ist so ein Neurowissenschaftler und auch KI-Forscher, hat das schon letztes Jahr in einem schönen Artikel so formuliert, Generative AI is hitting a wall. Also das heißt, wir laufen da gegen eine Wand. Und es sagen, die wachsenden Aufwände, die dann in diese Systeme investiert werden, haben nur noch abnehmenden Nutzen. Das ist das große Problem. Und also damit hängt natürlich auch noch eine andere Frage zusammen, nämlich was bedeutet das alles für die Finanzmärkte? Ja, also diese Hightech-Konzerne, die großen, die kann man ja so fast an einer Hand abzählen, konnte man jüngst in der Financial Times lesen, in diesem Jahr 200 Milliarden Dollar investiert. Ja, vor allem natürlich genau in solche neue Hardware. Und das ist jetzt auch, inzwischen ist diese Art von Hardware sozusagen oder die Rechenleistung, die man auf der Basis anbietet, so eine Art Commodity geworden, also ein Handelsgut. Also das ist so ein neues Geschäft, was sich da auftut. Man stellt da irgendwo so ein Rechenzentrum mit weiß Gott wie viel tausend von diesen Prozessoren hin. Und wie gesagt, man kümmert sich auch gleich darum, wo man die Energie herkriegt kriegt dafür. Und man bietet jetzt denen, die die KI machen, das als Dienstleistung an. Und dafür, das wird natürlich alles kreditfinanziert gemacht. Und das hängt an der Erwartung, dass das alles irgendwie profitabel sein wird, nicht? Und natürlich, sagen wir, die Banken wollen dann sozusagen als Collateral, also als Sicherheit für die Kredite, die sie da ausreichen, diese Hardware sie in ihre Bücher schreiben und auch die Verträge, die abgeschlossen werden. Ne? Nur ist natürlich die große Frage, was wird diese Hardware in 2 Jahren sein? Nicht? Und was passiert, wenn sich dieser Hype vielleicht als große Blase erweist? Und da spricht einiges dafür. Ja? Also wir hatten ja so 2000 diesen Dotcom-Crash. Und es gibt Leute, die meinen, also dass auch ein KI-Crash durchaus möglich sei. Ja, der wird sich in etwas anders auswirken, weil damals im Dotcom-Crash waren das ja auch ganz viele Kleinanleger, nicht, die irgendwie Telekom-Aktien oder weiß der Teufel was alles gekauft haben. Und heute wird sich das natürlich vor allem in den Büchern so einiger Tech-Konzerne niederschlagen, was da dann passiert. Ja. Aber
die Firmen, die da jetzt aktiv sind, sind ja meist auch große Firmen, oder ist das wieder so ein eher größere Firmen, oder? Das sind jetzt nicht so viele.
Das sind große Firmen. Es gibt natürlich in dem Feld immer mal wieder sozusagen Aufsteiger, nicht, also so dieses Open AI, die das ChatGPT gebaut haben, das ist ja so ein relativer Neuling. Allerdings sind die eigentlich nur noch da, weil eben irgendwelche von den großen Spielern sich bei ihnen engagiert haben. Das ist ja heute das alte Modell von Venture Kapital, so in diesem Hightech-Sektor, war ja das: Ich baue da irgend so eine Bude auf und mache genügend Wind darum, und dann gehe ich sozusagen mit einem IPO, also so einem Initial Public Offering, an den Aktienmarkt und werde reich dabei. Nicht? Und inzwischen ist es eigentlich eher so, dass man darauf hofft, dass Google oder Microsoft einen aufkauft. Ja, also das heißt, die Risiken akkumulieren sich im Augenblick eben so bei diesen großen Konzernen, die man schon kennt. Ja. Wie lange das geht, ja, ist natürlich eine andere Frage, nicht? Aber es gibt da sozusagen, weil das sind ja oft dann so Kreditketten, die da aufgebaut werden, also dass da dann vielleicht irgendwo weiter unten eine Bank zusammenbricht oder dergleichen, damit muss man schon rechnen in den Zusammenhängen. Ja.
Witzig, also im Prinzip wiederholt sich da, was man aus der Bubble damals, dieses Ganze, ich war ja auch selbst mal Investment Manager und Syndikusanwältin bei so einem VC, und da war ja unheimlich viel so hotair.com, haben wir die immer genannt, ja, also diese Leute, die dann da so viel heiße Luft machen, ein paar Heißdüsen da reingesetzt haben, irgendwie 4 Gründer, die alle was ganz Tolles konnten, und dann waren die nach kürzester Zeit alle weg vom Fenster wieder.
Ja, so diese Venture Capital Firmen, die arbeiten ja auch nach dem Modell, also wir haben hier so 10 solche Buden, die wir mit Kapital versorgen, und wir gehen eigentlich davon aus, dass 8 oder 9 davon dann wieder verschwinden und hoffen, dass wenigstens eine übrig bleibt, die sozusagen dann so viel abwirft, dass wir die Verluste aus den anderen ausgleichen können. Ja, das ist so ein bisschen so ein darwinistisches Modell, nicht?
Dieses Thema hat ja so viele verschiedene Seiten. Einmal diese wirtschaftliche Seite, was wollen die Leute hier investieren, was stellen die sich so vor und was können sie verwirklichen. Das andere ist ja dann auch die Frage, welchen Nutzen wollen die Menschen davon haben oder was. Ja.
Ja, gut. Das ist natürlich eine große Frage. Wie gesagt, der Nutzen von solchen Sachen wie ChatGPT ist eigentlich im Augenblick noch völlig offen. Es gibt natürlich Dinge, die, sagen wir, schon sehr gut funktionieren und die natürlich für diejenigen, die das anwenden, auch einen Nutzen haben, nicht? Also die klassische Anwendungsfeld ist natürlich sozusagen der Kommerz. Ja, also es hilft irgendwelchen Händlern, sagen wir mal, einzuschätzen, welche Produkte wird welcher Kunde kaufen und welche Werbung kann ich dem schicken und dergleichen. Ja, das ist so eine klassische Sache. Das sind sozusagen die niedrig hängenden Früchte. Es gibt natürlich, und da habe ich jetzt durch meine Tätigkeit so einen gewissen Einblick, Versuche, das in der Industrie, also wirklich in der industriellen Entwicklung und Produktion nutzbar zu machen. Und das ist ungleich schwieriger, nicht? Also die Idee dahinter ist das: Ich habe hier zum Beispiel einen riesigen Datensatz, ja, der kommt aus irgendeiner industriellen Anlage. Und die Idee ist, ich könnte vielleicht aus diesen, das, was ich da zeige, also das sind dann zeitabhängige Daten, also praktisch da kommt irgendwie jede Sekunde oder jede Minute aus der Maschine so ein Datensatz raus, der besteht aus weiß Gott wie vielen Messwerten. Und das könnte mir vielleicht einen Hinweis darauf geben, wann die Maschine jetzt irgendwie eine Instandhaltung braucht. Ist da irgendwas, was auf stärkeren Verschleiß hindeutet und so weiter und so fort. Oder manchmal sind es auch Bilder, zum Beispiel aus dem Inneren einer Maschine, wo es darum geht, festzustellen, findet hier ein bestimmter Prozess statt, den wir eigentlich vermeiden wollen. Ja? In der Realität, also das sind alles tolle Ideen, aber in der Realität stellt sich halt heraus, dass das unerhört schwierig ist, nicht? Und es gibt hier vor allem ein Problem, was sich auch sonst sozusagen in der Welt der Technik und der Wissenschaft stellt, nämlich das ist ja, wie gesagt, das ist ja immer Statistik, die da dahinter steht. Und die Frage ist immer, liegt hier der Fall X vor oder liegt er nicht vor? Ja. Und es gibt hier einen Zusammenhang, nämlich sozusagen, ich kann die Sensitivität meines Messverfahrens steigern. Also auf die Art und Weise erwische ich immer mehr von diesen Fällen, wo X vorliegt. Allerdings bekomme ich dann auch immer mehr Falschpositive. Ja, das heißt, die Spezifität meines Messverfahrens nimmt ab. Also das ist eine uralte Geschichte. Man ist da zuerst in der Radartechnik drauf gestoßen. Ja? Mhm. Es gibt dort eine charakteristische Kurve, die nennt man die Rocky Receiver Operational Characteristic, also, und die zeigt genau diesen Zusammenhang zwischen sozusagen True Positive und False Positive an. Ja? Und das also wenn ich in einem Radar, was vor zum Beispiel vor einem Angriff warnen soll, die Sensitivität herabsetze, dann kriege ich halt auch vielleicht immer mehr falsche Warnungen, nicht? Also das ist genau die Problematik sozusagen des Atomkriegs aus Versehen, nicht? Also der ja auch in der Literatur schon hinreichend behandelt ist. Wir haben übrigens genau die gleiche Problematik bei dem berüchtigten PCR-Test, nicht?
Ich wollte gerade sagen, kommt mir doch bekannt vor, die Falschpositiven.
Kommt einem bekannt vor, genau, weil es ist einfach das, wenn ich da den CT-Wert immer weiter steigere, also der immer mehr Duplikationszyklen für das genetische Material da mache, dann bekomme ich immer mehr Falschpositive. Also es gab dazu also schon ganz früh irgendwann, ich glaube im Juni oder Juli 2020, eine Studie. Und zwar haben die einfach jetzt solche Proben von PCR-Tests genommen und haben dann wirklich geguckt, sind da eigentlich vermehrungsfähige Viren drin. Ja, also das ist ja aufwendig, weil das kann man dann nur in der Zellkultur nachweisen. Und das Ergebnis war, okay, bis zum CT-Wert von 25 bekommt man, sagen wir, 70% zutreffende Resultate, nicht? Aber schon bei 30 und so sinkt der Wert dann auf 25%, also und bei 35 oder 40 bekommt man eigentlich fast nur noch falsch positive Werte, nicht? Und das ist ja genau der Fall. Also ich hab mir das auch sagen lassen von Leuten, die in irgendwelchen medizinischen Settings arbeiteten. Ja, da würden dann PCR-Tests mit CT40 gefahren, nicht? Und wenn man das tut, kann man sich absolut sicher sein, dass man eigentlich zu 95% falsch positive Ergebnisse bekommt. Ja? Gut, und jetzt in der industriellen Anwendung ist natürlich die Frage, ich will sowas haben, um dann ja drauf zu reagieren. Ja? Nur ist natürlich so, wenn ich da zu viele Falsch-Positive habt, also zu viel falschen Alarm, dann ist das aufwendig. Also, oder wenn es jetzt in der Entwicklung ist, kann das sein, das führt dann einfach zu falschen Entwicklungsentscheidungen, was dann noch fataler ist. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch nicht leisten, echt positive Fälle zu übersehen. Also wenn da tatsächlich jetzt in irgendeiner Anlage was passiert, was dann vielleicht irgendwie zu einem Crash führt oder so. Ja, aber genau hier sozusagen den Weg zu finden, wie man damit umgeht, das ist unerhört schwierig. Und vor allem kann man das eben nicht durch die Technik allein, also die KI allein kann das nicht, man braucht organisatorische Lösungen, um damit umzugehen. Und die muss man auch zusammen mit den Leuten, die daran die damit zu tun haben, erarbeiten. Und das ist eben alles andere als einfach. Also diese Idee, ich habe hier jetzt so eine tolle KI-Technik und ein paar Daten und dann kriege ich daraus eine ganz tolle Lösung, das ist einfach ein Irrtum. So geht es nicht. Ja.
Wie ist das denn eigentlich bei den, also es gibt ja, wenn man eine Software hat, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, also sagen wir jetzt vielleicht mal hier diese Word oder irgendwas anderes, ja, dann gibt es doch immer so Bugs, die noch aus dem Urschleim
stammen.
Ja. Ist das denn zum Beispiel bei den Algorithmen, also oder was immer dann jetzt bei der AI da wirklich zugrunde liegt. Also ist das da auch so, dass die schon so einen Sack an Altlasten mit sich rumschleppt oder ist das doch einigermaßen frisch und wird immer wieder neu gestaltet?
Ja gut, also ich meine, das Problem stellt sich da ein bisschen anders, einfach deshalb, weil das ja im Grunde gar keine Algorithmen sind, die individuell für eine bestimmte Problematik
designed. Aber die Funktionalität, also die Algorithmus-Funktionalität, hat die auch Bugs, die sie mit sich rumschleppt?
Ja gut, also die Bugs liegen eigentlich vor allem sozusagen in den Daten und im Trainingsprozess. Das ist das große Problem. Das ist halt hier das sogenannte GIGO-Prinzip, nicht? Mhm. Also Garbage in, Garbage out. weil diese Dinge ja sozusagen immer nur lernen können auf der Basis der Daten, die ich ihnen gebe. Und vor allem ist das Dumme ja das, ich kann dem gar nicht sagen, ja, das ist das Detail, auf das es ankommt. Ja, weil dann würde es das ja nur erkennen, wenn dann tatsächlich sozusagen der Zeiger da ist und er sagt, worauf es ankommt. Also so ein Problem ist eines der klassischen ist natürlich das, jetzt gerade bei diesem generativen System ist natürlich, wenn ich die trainiere auf Basis irgendwelcher Mengen von Daten, also Texten oder so, dann wird die Sprache dieser Systeme natürlich von diesen Texten sein. Ja? Und Wenn da jetzt irgendwas drin ist, was vielleicht irgendjemand als Kränkung wahrnimmt, dann wird das System halt dann auch zu solchen Kränkungen fähig sein. Aber es gibt natürlich anders geartete Probleme, also gerade bei der Mustererkennung. Also eines der Probleme tritt hier auf bei diesem sogenannten autonomen Fahren, also das selbstfahrende Automobil, ja. Die Systeme da drin, die müssen ja zum Beispiel gefährliche Situationen erkennen und dann darauf reagieren. Und dazu muss man sie natürlich trainieren. Also sie müssen lernen, was sind gefährliche Situationen. Ja? Und also das ist noch nicht so lange her, da gab es so einen Fall, da ist eben so ein Auto, was auf Autopilot fuhr, eben voll in den LKW gecrasht, und zwar deshalb, weil der LKW quer auf der Straße lag, aber nicht aufrecht, sondern auf der Seite, nicht? Und unter den Bildern, mit denen das System trainiert wurde, um solche gefährlichen Situationen zu erkennen, war halt keines, wo der LKW auf der Seite lag, nicht? Also Wahnsinn. Ja, nehmen Sie sowas wie ein Stoppschild, ja. Wenn da jetzt irgendjemand ein Smiley auf das Stoppschild gemalt hat oder noch verrückter, da ist vielleicht ein Putzlappen von oben vom Fenster runtergefallen und hat sich als Mütze auf das Stoppschild gelegt, dann wird es halt nicht mehr erkannt.
Ja? Schrecklich, oh Gott, da sind ja, ja. Und aber die Abstraktion ist dann dem System auch nicht möglich. Das ist dann, das sieht so ähnlich aus.
Die können nicht abstrahieren. Nein, das ist ja gerade sozusagen der Witz an der Sache. Sie können einfach nur sozusagen auf der Basis von ganz vielen Einzelfällen, ja, etwas tun, aber sie sind nicht dazu in der Lage, sozusagen ein allgemeines Gesetz oder so was daraus zu destillieren. Das findet man auch oft, da steht dann, ja, das im Lernprozess analysiert jetzt das System irgendwas. Nein, das analysiert überhaupt nichts, nicht? Sondern das Einzige, was man dabei tut, ist einfach sozusagen die Annäherung an die gegebenen Datenpunkte möglichst optimal zu machen, ja? Dann in der Hoffnung, dass sie dann auch für neue Inputs dann den richtigen Output finden. Ja,
wenn man jetzt wie eine Streuung hat, ja, und dann hat man eben, das sieht noch so ähnlich aus, dann ist es in der Lage, das vielleicht auch in die richtige Richtung zu deuten. Also heißt du deuten, dann passt es wieder zu.
Das ist alles zufällig. Ja, das ist alles zufällig. Eine Gefahr gibt es dann noch zudem, das bezeichnen wir als Overfitting. Also wenn ich jetzt im Trainingsprozess versuche, die Annäherung zu perfekt zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das System eigentlich vor allem sozusagen das Rauschen in den Daten gelernt hat. Ja, also das ist ja so, die Daten in der Realität geben ja sozusagen den gesetzmäßigen Zusammenhang, sofern dahinter einer besteht, ja meistens nie perfekt wieder. Es gibt ja immer Messfehler und dergleichen, ja. Und wenn ich jetzt versuche, das zu genau, zu stark zu optimieren, dann optimiere ich sozusagen auf die Messfehler, ja, also auf das Rauschen der Daten. Und das bringt dann überhaupt nichts, wenn das Ding auf neue Daten stößt. Und dann, also es gibt noch mehr solche Probleme. Das andere ist natürlich, dass in den Trainingsdaten, die man benutzt, irgendwelche Merkmale sind, die man gar nicht wahrgenommen hat. Ja, die werden aber jetzt mit dem zu erkennenden Sachverhalt identifiziert. Ja, und dann, wenn jetzt aber in der Realität diese verborgenen Merkmale, die ich übersehen habe, gar nicht mehr da sind, führt es dann dazu, dass der Sachverhalt, um den es geht, auch wiederum nicht erkannt wird. Also es gibt so ein klassisches Beispiel. Irgend so ein militärisches System, das sollte Lernen Panzer zu erkennen, ja, und man hat es trainiert, hat wunderbar funktioniert, aber in der Realität hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, und das lag daran, dass man sozusagen die Bilder für den Lernprozess, die waren alle bei schönem Sonnenschein aufgenommen, und ohne Sonnenschein hat das Ding dann halt die Panzer nicht mehr erkannt, ja. Also das sind so schon inzwischen schon folkloristische Fehler, nicht, die da passieren. Aber sowas zu eliminieren ist sehr schwierig. Also gerade in den medizinischen Anwendungen, da gab es in letzter Zeit sehr viele, also eine riesige Anzahl von publizierten Ergebnissen. Also die sind in angesehenen wissenschaftlichen Journalen erschienen, also peer-reviewed, aber die ließen sich einfach nicht reproduzieren. Ja, und da hat man dann auch rausgefunden, also die sollten irgendwas an medizinischen Sachverhalt erkennen, diese Systeme, dass diese Systeme dann auch meinten, der Sachverhalt liege vor, obwohl man nur einen Ausschnitt aus den Bildern genommen hat, auf denen die relevanten Details gar nicht zu sehen waren.
Aber das ist ja schon beängstigend. Also das heißt, man kann sich, ich meine nicht, dass man das überhaupt vielleicht sich gar nicht drauf einlassen würde auf jetzt eine Computeroperation oder so, ja, oder wie auch immer da, ja. AI-OP. Aber das heißt doch, dass das Ding ist im Prinzip nicht ausgereift. Und man, gut, es lernt jetzt vielleicht oder so, aber es scheint ja auch noch nicht mal eine Geschwindigkeitsthematik zu sein, weil wenn man sich jetzt, sagen wir mal, einen Quantencomputer, der jetzt noch viel schneller rechnen könnte, aber es scheint ja, die Probleme scheinen ja in anderen Bereichen zu liegen, eben in dem Füttern der Maschinen.
Also das ist, also der größte Problembereich ist einfach, das sind die Daten, mit denen die Systeme trainiert werden, und ist natürlich auch der Prozess des Trainings, nicht? Also da passieren die meisten Fehler, ja. Aber es gibt viele Vorsichtsmaßregeln, aber es gibt einfach kein Rezept, das, sozusagen den Erfolg garantieren würde. Und wie gesagt, also es gibt sicher Fälle, wo man damit was machen kann. Also ich sage jetzt nicht, das ist völliger Unsinn und man kann das überhaupt nicht brauchen, aber man muss sich halt genau überlegen, wozu man es brauchen kann und was man tun muss, damit es brauchbar wird. Und im Augenblick sind eigentlich die Erwartungen daran eher völlig, völlig übertrieben. Ich meine, das war ja auch der Anlass dafür, dass da mein Artikel da in Global Bridge erschienen ist. Also dieser Artikel, den habe ich schon im Juni dieses Jahres veröffentlicht, also auf Makroskop. Aber das ist natürlich so ein Blatt mit einer sehr speziellen oder Internetmagazin mit einer sehr speziellen Leserschaft, das also keine so große Reichweite hat. Und der Auslöser dafür war ja, dass dort auf Global Bridge ein Artikel erschienen war, der ja einfach völlig fantastische Annahmen über das, was KI kann, machte. Mhm. Also ein Bekannter hat mir den Link darauf geschickt. Ich habe das gelesen und dann dachte ich zuerst, ich schreibe hier meinen Freund zurück, aber dann habe ich mir überlegt, nee, es ist doch vielleicht besser, ich schreibe gleich an den Christian Müller von Global Bridge und habe ihm dazu ein paar Worte geschrieben und dann gesagt, ja gut, also ich habe vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, der eigentlich da ganz gut draufpasst. Und er hat den dann noch mit einer Vorbemerkung von mir auf Global Bridge veröffentlicht. Ja. Aber ja, das ist natürlich krass. Also diese Erwartung, ja, also die KI verfügt über alles Wissen und wertet das beständig aus. Und die kann nun auch irgendwie sehen, dass die Menschheit auf eine ökologische Katastrophe zutreibt. Das ist einfach kompletter Unsinn, nicht? Also solche Systeme gibt's nicht, nicht? Also diese Art von Intelligenz wird es auch vorhersehbar meiner Meinung nach nie geben, was also eine gefährliche Entwicklung, also genau, die Warnung vor solchen fantastischen Gefahren führt meiner Meinung nach vor allem dazu, dass die realen Gefahren, die da drin stecken, nicht erkannt werden. Ja? Mhm. Und eine dieser realen Gefahren, die besteht eben darin, dass diese Systeme sozusagen epistemische Macht bekommen. Ja, das heißt, wenn wir letzten Endes legt dann die KI fest, sozusagen, was der Fall ist, ja, was die richtige Sprache ist. Ja, wenn wir sozusagen die Beschreibung der Welt der KI überlassen, also verlieren wir dabei auch unsere eigenen Fähigkeiten dazu. Nicht? Ich meine, das ist ja nun sozusagen eine Tatsache, die man aus der Evolution lernen kann. Organe, die nicht gebraucht werden oder Fähigkeiten, die nicht gebraucht werden, die verschwinden, nicht? Mhm. Und auf die Art und Weise trainieren wir uns sozusagen unsere eigenen Fähigkeit, die Welt kritisch, also differenzieren zu betrachten. Und an ihre Stelle setzt sich dann ja irgendein eine Menge von Vorurteilen, die aus der Maschine kommen, nicht? Das ist wirklich gefährlich. Zudem noch, je mehr sozusagen von dem, was an Texten oder Bildern veröffentlicht wird, aus solchen Systemen kommt, desto mehr werden die natürlich auch zirkulär, nicht? Wobei man hat ja schon solche Experimente gemacht, indem man zum Training der Systeme dann Texte und Bilder benutzt hat, die Systeme selber produziert haben. Und das führte dann dazu, dass die noch schneller Unsinn produzieren, mhm, nicht, als sie es ohnehin schon tun. Weil das ist ein generelles Problem, gerade bei ChatGPT und derartigen Sachen, dass die einfach auch jede Menge Blödsinn produzieren. Nicht? Das manchmal hört sich das so ganz vernünftig an, was die von sich geben, aber manchmal kommt einfach auch absoluter Müll raus. Nicht?
Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich auch, wenn wir das jetzt zusammen sehen mit einer Verengung des Meinungskorridors oder des, eine Zensur, sagen wir mal, ja, die eben zu bestimmten Themen stattfindet, dass Sachen jetzt im Webarchive auch schon nicht mehr auffindbar sind, Sachen bei Google in bestimmter Weise herausgesucht worden. Und dann haben wir sowas wie jetzt ChatGPT, was dann daraus wieder die Informationen zieht, dann ist ja klar, dann ist es total minimalistisch, was man da überhaupt noch zu sehen bekommt.
Ja, also das wird immer enger einfach. Das Weltbild wird immer enger. Nicht? Zudem haben wir natürlich hier auch sozusagen dieses Problem mit dem falschen Alarm, weil so durch diesen Digital Service Act der EU sind ja die ganzen Plattformen heute gehalten, sozusagen aufzupassen, dass da in dem, was darauf angeboten ist, sozusagen nichts drin ist, was man als, wie heißt das heute, als verfassungsschutzrelevante Delegitimierung der Regierung oder und dergleichen auffassen kann. Und natürlich werden die ja jetzt nicht Menschen hinsetzen, die da alle Beiträge lesen und dann entscheiden, sondern sie werden das mit KI machen oder machen das natürlich schon mit KI. Und wenn die auf Nummer sicher gehen, werden sie natürlich sozusagen die Schwelle sehr niedrig setzen. Das heißt, es wird dann einfach schon aus Vorsicht ganz viel gelöscht, einfach um vielleicht zu vermeiden, dass man da Strafe zahlen muss und dergleichen. Nicht? Also da gibt es auch schon das ist schon ein halbes Jahr her, ein Artikel von einem pensionierten Richter, also heißt der Kölsch, weiß ich seinen Vornamen nicht mehr, der auf dem Cicero erschienen ist, der genau eben diese Problematik, also er hat jetzt gar nicht so sehr auf die KI abgehoben, aber so ist er auf das juristische Problem aufmerksam gemacht. Ja.
Aber das ist natürlich auch, also man kann ja auch sich Sachen erfinden lassen. Also ich kann jetzt zum Beispiel bei ChatGPT auch eingeben, erfinde mir bitte einen Cocktail, der für Kinder toll ist oder irgend sowas.
Ja? Ist, ja,
und
ja,
dann
ja,
wirft es ja. das aus. Und ich finde es ja auf der einen Seite ist total faszinierend und man kann es ja auch als Experiment mal machen, dass man die ausprobiert und dann schmecken die vielleicht ganz toll oder auch nicht. Aber im Prinzip geht natürlich auch dieses Haptische des Menschen oder des inspirierten Kochs, ja, also solche Sachen, ja. Das geht ja unter Umständen dann auch verloren, also Intuition, ja, indem ja. man sich das dann wie so ein Rezept da irgendwie einfach, also das einfach vorgeben lässt und so kann ja, man sich das ja auch in anderen Bereichen vorstellen.
Wirkliche gute Rezepte entstehen ja aus sinnlicher Fantasie und, ja. und nicht aus sozusagen textueller Kombinatorik oder so, ne? Das ist ein generelles Problem sozusagen unserer Gegenwart, dass der sinnliche Bezug zur Welt immer mehr verschwindet und haben natürlich die ganzen Corona-Maßnahmen, Lockdown und dergleichen, Fernunterricht am Computer noch einiges dazu beigetragen. Nicht? Also das hat diesen Prozess beschleunigt und verstärkt. Ja.
Absolut. Ja. Naja, und dass die Leute dann genau saßen in ihren vier Wänden und kriegen dann eben im Prinzip das von außen reingespielt, wie es eben irgendwie scheinbar ist. Ja. Aber ich glaube auch, wenn man nochmal jetzt auch die Kinder, ja, wenn man da sich das nochmal überlegt, die ich finde so, wenn man jetzt oder wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann hat man ja, also ich habe dann einiges gelesen und dann habe ich mir das ja auch im Kopf so ausgedacht, okay, wie sieht jetzt diese Pipi Langstrumpf wirklich aus oder so, ja. Und wenn ich eben jetzt bei dem, hier gibt es einen Kommentar, na gut, also jedenfalls, wenn es so ist, dass ich eben das alles vorgegeben bekomme, also das ist ja schon bei Filmen so, ja. Aber wenn es dann noch dazu so ist, dass es dann in kleinstteilig eben in Clips und eben vielleicht auch mit Bildern, was dann eine AI produziert oder so, ist es ja nochmal beschränkter oder vorgegebener. Wolfgang ist wieder da, der war eine Weile jetzt rausgeflogen.
Ich mein Internet ist weg gewesen und ich musste mit Tanni jetzt versuchen reinzukommen.
Ach, deshalb sieht es jetzt das Format anders aus, ja?
Ja,
also ich meine, das ist natürlich ein weites Feld. Ich meine, man muss natürlich gerade bei diesen Dingen auch noch sehr, also so, wenn man dem ChatGPT oder irgendeinem anderen System sagt, mach mir doch mal ein Bild, das so und so ist oder ein Rezept, das so und so ist, dann kommt natürlich oft auch Müll raus, einfach deshalb, weil das Ding zum Beispiel die Logik der Sprache nicht versteht. Also es versteht Negation nicht, es versteht auch nicht den Sinn von Präpositionen natürlich die Gesetze der Physik kennt es natürlich auch nicht, nicht. Es gab so einen schönen Fall, da hat jemand zu ChatGPT gesagt, please give me a picture of a white room with absolutely no white elephant in it. Ja, und dann hat das Ding natürlich eben einen weißen Raum mit einem großen weißen Elefanten gemalt, einfach weil es halt das nicht, also die Negation nicht versteht. Nicht?
Wobei, das ist ja wunderbar, das hat ja genau das gemacht, was auch der Mensch macht. Wenn ich sage, denke jetzt nicht an den großen Elefanten, dann denkt man natürlich an den Elefanten.
Ist
AI genau in die Falle getappt quasi.
Ja, nur entspricht das halt einfach, also ich meine, als Mensch, man kann natürlich sozusagen die Negation vom Elefanten nicht denken, ohne den Elefanten zu denken, nicht? Das ist das Problem. Ich meine, das ChatGPT versteht halt einfach sozusagen den Sinn der Frage nicht. Ja, das ist das Problem dabei, nicht? Und also da gibt's inzwischen wunderschöne Beispiele dafür, was da alles für einen Unsinn rauskommt. Also ganz toll ist auch, also noch gerade diese Frage so Vorurteile. Irgendjemand hat das Ding gefragt, zeig mir ein Bild eines schwarzen Arztes mit Kindern. Ja. Und was hat das Ding gezeigt? Einen weißen Arzt mit schwarzen Kindern, nicht? Also da kommt natürlich sozusagen die ganze Vorurteilsgeschichte zum Tragen, die in der Trainingsmenge steckt, ja.
Und das ist ja auch spannend. Das ist ja ganz spannend. Das müsste man ja tatsächlich mal näher untersuchen. Gibt es vielleicht schon Forschung zu, die
ja, da gibt es natürlich Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Also toll. das ist durchaus der Fall. Ja.
Und ist denn, also ich habe jetzt vor kurzem einen Bericht gesehen, da gibt es, also bei Lex Friedman, der hatte lauter Leute von, also Elon Musk und Mitarbeiter und so weiter da interviewt, und dann hatte er einen, das Interview hat stattgefunden vor ein paar Monaten, angeblich den ersten Neuralink-Träger, ja, den es gibt. Ich glaube, der Mann hatte eine Querschnittslähmung oder so, saß jedenfalls oben aufrecht da und hatte das Ding implantiert und berichtete dann davon. Also eigentlich, ich glaube, so wie ich es wahrgenommen habe, konnte der ja auch nicht mehr, als er vorher konnte. Also er konnte auch nicht seinen Zeh wieder bewegen, war jetzt aber voller Hoffnung, dass er es dann irgendwann nochmal hinkriegen noch mal würde. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anderes Thema, aber letztlich war ich dann auch so ein bisschen, also ich meine nicht, dass ich da Hoffnungen hege, bin da auch sehr skeptisch gegenüber dieser Technologie und dieser Implantationsaktivität da, die finde ich sehr unheimlich persönlich. Aber irgendwie scheint es ja auch die Versprechen, auch das gar nicht zu halten. Also das ist irgendwie, klang jedenfalls
so in dem Fall. Ja gut, also das ist so eine Geschichte im Fluss. Also dieses ganze Thema Man-Machine-Interface dann sozusagen auf der auf eine neuronale Ebene zu bringen, da kann vielleicht das eine oder andere funktionieren. Also ich weiß es nicht. Also ich bin da, verstehe ich fachlich nicht genug davon, und ich bin grundsätzlich auch skeptisch. Also ich habe einen Freund, der ist Mathematiker an sich und arbeitet in der Forschung, und die machen ein Projekt, also daraus entsteht auch seine Dissertation, sagen über die Modellierung von Vorgängen im Gehirn, nicht? Und eine Idee dabei ist, ob man vielleicht auf diese Weise Merkmale identifizieren kann, die charakteristisch sind für bestimmte neuronale oder psychiatrische Erkrankungen. Ja, aber so wie er sagt, war das bisher nicht besonders erfolgreich. Ja,
also. Aber das ist interessant. Diese Geschichte jetzt mit diesem Neuralink oder anderen Dingen in der Art scheint funktionieren, dass die Leute sich was vorstellen, also dass die sich im Prinzip eine Bewegung mit dem Arm vor oder sowas. Und dann
wird die ausgeführt, also dann in dem Fall sozusagen durch so einen Roboterarm oder so, genau. Nicht der damit verlinkt ist, ja.
Indem es Hirnströme misst, die dann eben normalerweise für die Bewegung aktiviert würden.
Ja, gut, also ich meine, es gibt ja schon, das geht schon sehr lange zurück, solche Versuche, über Biofeedback nannte sich das, dass man sozusagen allein durch seine Ansprengung im Hirn einen Ton lauter oder leiser drehen kann und dergleichen. Also sowas ist auch schon ab und zu gelungen. Also ich würde das jetzt nicht völlig ausschließen, nicht? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sicher so, obwohl man immer aktuell, in bestimmten Hirnregionen irgendwas feststellen kann, also da findet der Aktivität statt, ist wahrscheinlich das Grundproblem darin, dass sozusagen unser Bewusstsein und unser Wissen eben doch eher holistisch ist, nicht? Das lässt sich nicht so auf einzelne Partikel reduzieren, die dann da irgendwie interagieren, ja. Und also das ist ein generelles Problem, also das ist beim Gehirn so und ist natürlich im Grunde auch schon auf der Ebene jeder Zelle ist so, weil Ich meine, es gibt ja dieses schöne Bild, das kam ja auf, also damals so vor 30 Jahren mit dem Human Genome Project, dass man sagt, ja, das Genom, also die DNA, also die, wie man sie dann stofflich identifiziert hat, das sei das Buch des Lebens, ja. Und wenn man das entschlüsselt, dann weiß man alles und kann alle Krankheiten heilen und so weiter. Das hat sich natürlich auch als Illusion rausgestellt, weil eben das Genom ist sozusagen eher der Zettelkasten des Lebens und viel weniger das Buch des Lebens. Und der wird dann auch immer mal wieder neu sortiert und so. Und sagen, ohne eine Zelle, die daraus was macht, das tut das Genom allein überhaupt nichts. Ja, das ist also eine passive Substanz. Und ich denke mal, dass das Problem sagen beim Gehirn und beim menschlichen Bewusstsein so ähnlich ist. Also auch unser Gedächtnis ist ja einfach nicht so, dass wir sozusagen nur einen Vorrat von lauter Bildern hätten, die man nur abzurufen braucht. Nicht, das funktioniert eben nicht so.
Könnt ihr mich jetzt verstehen?
Ja.
Ja.
Es ist sehr schön. Du siehst jetzt anders aus, als wir dich sonst kennen.
Erkenntnis besteht aus Tätigkeiten. Ja, sehr schön. Ja.
Das ist ein schönes Bild. Da kann man immer so hin und her gucken. Und je nachdem, wo man hinguckt, werden die Kreuzungen weiß oder grau oder schwarz.
Ja, ja, ja.
Das ändert sich immer. Das hängt davon ab, wo man gerade hinschaut.
Schaut, ja. Ja.
Und es gibt da so viele Beispiele. Das heißt, wenn wir etwas erkennen, dann bewegen wir uns. Wir sehen dieses und sagen, das ist rund.
Ja.
Und der andere sieht das von der anderen Seite, sagt, das ist länglich.
Ja.
Und das hat damit zu tun, was wir alles können, was wir uns auswählen und wo wir sind und wie wir uns bewegen. Und ich habe aus dem Keidel hier, aus dem Lehrbuch für Physiologie, der hat das mal so geschätzt und hat gemeint, wir können durch unsere Sinne etwa 10 hoch 9 Bild pro Sekunde aufnehmen.
Ja.
Und durch unsere Signale, die wir abgeben können, die man messen könnte oder registrieren könnte, ist etwa 10 hoch 7.
Ja.
Und ja, wir, was wir verarbeiten können, sind aber 10 hoch 2 Bit pro Sekunde, mehr nicht.
Nicht, ja.
Das heißt, wir haben einen gewaltigen Aufwand, immer das auszusuchen, was wir nun verarbeiten.
Also sozusagen, was wir uns tatsächlich bewusst machen, nicht?
Was wir irgendwo verknüpfen, dass wir es vielleicht wieder erinnern können oder dass wir überhaupt darauf reagieren.
Ja, wir surfen sozusagen auf einem Fluss, nicht?
Ja. Und dann kommt noch dazu, wenn wir zwei solche Dinger nehmen, da gibt der eine dem irgendein Signal.
Das ja.
Information, die bei dem etwas ändert, aber der nimmt es ja gar nicht wahr, sondern da ändert sich nur was.
Ja,
das ist noch keine Kommunikation.
Ja, das ist, Sie haben hier dieses schön berühmte Zitat von Gregory Bateson, nicht?
Ja, genau.
A difference that makes a difference, nicht?
Ja. Die Kommunikation ist ein Unterschied, der einen rückgekoppelten Unterschied gemacht hat.
Ja, ja.
Und wenn wir daraus besteht ja unsere Kommunikation Leben, das ist ja nicht nur zwischen Menschen so, sondern auch zwischen Zellen.
Überall, wo Leben ist,
da wird kommuniziert und dann gibt es diese Rückkopplung, das sind immer Feedbackschleifen.
Ja,
und dann kommt es darauf an, was man auswählt. Und dadurch entstehen solche Strukturen dann, dass man sagt, oh, guck mal, die haben sich gefunden und die haben ein Karo gebildet und die einen Kreis und da sind Kommunikationsstrukturen entstanden, die dann wiederum nach außen hin wirksam
Es ist vielleicht einfach sozusagen eine spezifische Resonanz, die sich dann in bestimmten Augenblicken einstellt.
Ja. Und die wechseln kann mit der Position jeweils.
Ja.
Wenn ich was sehe, meine Augen zumache und nur noch zuhöre, habe ich schon wieder ein anderes Bild.
Anderes Bild, ja.
Schon wieder eine andere Verknüpfung. Ja. Das heißt, das ist ein unheimlich beweglicher Prozess, der da stattfindet. Und von daher ist dieses, dass man das mit einem Rechner imitieren könnte, der da irgendwo in einem Kasten ist.
Ja.
Das ist irgendwie so absurd. Das ist, finde ich, also ich finde es sehr absurd. Ich habe ja mein.
Also ja, mein, mein, Man kann immer einzelne Dinge im Rechner abbilden. Ich meine, das ist das Problem. Diese ganze, was sagen, dieses informatische Handwerk, ich nenne es mal so, besteht ja immer darauf, dass ich sozusagen ein Modell baue, ja, eben jetzt im Falle dieser neuen KI eben gar kein sachlich strukturelles mehr, sondern sozusagen rein statistisches zwischen Datenpunkten. Ja. Und nun ist natürlich so, ein Modell hat ja sozusagen eine Abbildfunktion auf der einen Seite, aber es hat eben auch eine Abstraktionsfunktion. Das heißt, es lässt immer was weg und das, was es abbildet oder was es wegnimmt, das hängt natürlich immer von dem Zweck ab, also dem Ziel, was ich mit der Modellierung verfolge. Nicht?
Ein Modell, welches wir bauen, ist tot. Und das
ja, natürlich, ist, klar, das ist immer tot. Ja.
Und ja. Leben ist rekursiv. Leben ist rekursiv mit allem, was möglich ist. Und da wird Leben wählt aus.
Ja.
Das sind alles Sachen, die.
Ich würde es jetzt nicht allein an der Rekursivität festmachen, weil ich natürlich auch im Computer rekursive Prozesse modellieren kann.
Ja, gut.
Ja. Ja. Also das allein bringt es auch noch nicht. Ja, das ist wahrscheinlich möglicherweise noch etwas komplizierter und schwieriger.
Das Ganze findet ja in unserer Welt statt, die wir erkennen. Und außer der Welt, die wir erkennen, gibt es Welten, die wir nicht sehen. Wir bauen Modelle von der Welt, die wir sehen können und benutzen Dinge, die wir sehen können, um daraus Modelle zu bauen. Ja. Wir können zum Beispiel nicht sehen, was in einer Zelle passiert. Da können wir uns auch immer nur was aussuchen mit einem Instrument. Ja. Beobachten wir was, haben stochastische Messergebnisse der Resultate dieser Kommunikation.
Ja.
Das ist so absurd. Dilettantisch, was wir machen, verglichen mit dem, was in der Schöpfung alles schon so erfunden worden ist.
Wir hatten ja ein sehr interessantes Gespräch, Herr Fischbach. Ich weiß nicht, ob Sie die Ulrike Granöger kennen. Ob Sie da schon mal was, die macht für Solari Report, hat sie auch so eine Science-Serie gemacht, ja. Und das war sehr interessant. Aha. Also da ging es auch um so eben zelluläre Themen. Sie hat da also jetzt nicht, sie ist nicht selbst da Forscherin oder so, aber sie hat eben ganz viele Sachen zusammengetragen. Und dann ging es auch um so Frequenzen, ja, die zum Beispiel, da gibt es von Ziba Geigy eben eine Untersuchung aus, ich weiß nicht, aus den 70ern, wo die da so Fischleich bestrahlt hatten mit Frequenzen. Und dann kamen plötzlich Fische raus, die entsprachen eigentlich Kategorien von Fischen, die es früher gab. Also sie waren viel, also mehr Raubfischhafter, diese Hechte oder was immer die da produzierten. Und die hatten andere Parameter, irgendwie noch Kiemen, Extensionen oder was weiß ich, also besondere Sachen, so dass das halt eigentlich plötzlich eine andere Kategorie Fisch ist, so als hätte der sich in seinen Vorgänger verwandelt. Ja, so. Und ich glaube, das ist eben genau, was Wolfgang sagt. Da gibt es natürlich ganz viel zwischen Himmel und Erde, was wir vielleicht eben überhaupt nicht beurteilen können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, mit welchem Anspruch geht man da dran? Also ich erinnere, dass ich hatte im Rahmen dieser Investment-Tätigkeit, die ich damals gemacht habe, da wurde uns auch mal, ich weiß nicht, ob dann tatsächlich eine Beteiligung erfolgt ist, aber da wurde ein Start-up aus Barcelona diente sich an, die nannten sich, ich glaube, Brain Control, und wir flogen dann da auch hin und es war dann ganz witzig, die zeigten dann ihre Masche, was also ihr Produkt oder so, und das war dann im Prinzip so eine Art Badehaube, aus der dann so Kabel rauskamen, ja, irgendwie Elektroden, und dann saßen die am Computer und konnten da irgendwie mit eben Brain Control Pac-Man spielen, ja, das war ganz lustig. Und ich meine, da gibt es ja tatsächlich auch, also es gibt ja das Phänomen, dass die Leute sich teilweise vorstellen können, eben wenn sie gelähmt sind oder so, dass es durch immer wieder Vorstellung sich der Muskel auch tatsächlich trainieren kann. Und es mag ja auch tatsächlich was sein in der Art. Und wenn man jetzt ganz primitiv rangeht und sagt, okay, dies könnte eben für Leute, die jetzt gelähmt sind oder so, vielleicht eine Möglichkeit sein, aber dann auf also simplem Niveau letztlich, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn man diesen Anspruch erhebt, dass jetzt die AI plötzlich unser ganzes Leben strukturiert und macht und tut jetzt, und uns komplett ersetzt auf allen Ebenen.
Ich meine, das ist ja sozusagen die Vision nicht von Herrn Schwab und solchen Leuten, nicht? Also sozusagen ein rundum betreutes Leben, nicht? Also wobei natürlich die Betreuer eigentlich nicht direkt menschlich sind, sondern eben irgendwelche ja. IT-Systeme oder biophysischen Systeme, nicht? Das
ja, ich würde mich ja freuen, wenn die das finden, wenn die sich so ein Haus bauen, wo sie dann alle hingehen und sich von
alle hingehen und dort leben
und sich in Ruhe lassen. Dann wären die glücklich und wir wären sie los.
Das wäre doch cool. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Ja, okay.
Ja, Wahnsinn. Ja, gibt es jetzt noch was wir noch nicht berührt haben, Herr Fischbach?
Naja, es gibt natürlich immer unendlich viel, was wir nicht berührt haben, was wir nicht wissen und so, aber ich glaube, man muss sich dann im realen Leben, in realer Zeit dann halt auch immer wieder eine Grenze setzen, sagen, jetzt ist es mal. Ja.
Das sind diese natürlichen Grenzen, in denen wir leben. Das heißt, ja. unser Körper ist eine natürliche Grenze.
Zum Beispiel. Ja. Ja.
Unser Körper lebt ja nicht nur, und wir leben ja nicht nur, wir können es nicht begrenzen darauf, sondern wir würden nicht leben, wenn es den Körper unserer Mutter nicht gegeben hätte. Unser Vater hat auch was damit zu tun. Und die Gesellschaft, in der sie leben und gelebt haben, hat was damit zu tun. Die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, hat jeden Tag damit zu tun. Alles hängt miteinander zusammen. Die großen Dinge hängen miteinander zusammen, beeinflussen uns genauso, wie unser Mikrobiom uns laufend beeinflusst. Ja. Wir können uns allein diese Unmenge, wo wir nur eine kleine Stufe dazwischen sind, wo wir nur etwas sind, was wir abgrenzen, weil wir das mit unseren Sinnen erfassen können. Ja, aber alles, was um uns ist, alles, was in uns ist, das ist das große Leben. Da sind wir etwas, was wir wahrnehmen können. Und wenn jetzt jemand transhuman da was basteln möchte, nicht? Ich meine, ja gut, man kann eine Menge basteln und so ein Auto ist ja was Schickes, mit dem man über die Straßen fahren kann, haben wir ja auch gebastelt. Aber da ist so viel mehr als was wir uns gerade vorstellen und was wir uns vornehmen auch, das wirkt immer absurd. Und diese hochintelligenten Menschen, die ganz hochintelligente Maschinen bauen, die kommen mir dann so dumm vor, wenn sie das nicht wahrhaben wollen. Die kommen mir so wahnsinnig dumm vor.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich will vielleicht noch darauf hinweisen, eben so ein paar Quellen. Also es gibt natürlich jetzt diesen Artikel, den man da auf Global Bridge lesen kann. Ich habe auf meiner Website, also auch gerade zu diversen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, gibt es auch Folien, also Vortragsfolien, die kann man von meiner Website laden. Es gibt auch, ist auch ein Link dann immer bei den Veranstaltungen, es gibt eine Liste mit einschlägiger Literatur, nicht? Also die wird auch ab und zu immer mal wieder aktualisiert. Also da findet man viele Hinweise. Also die Literatur ist auch zu einem beachtlichen Teil kommentiert. Also nicht durchgängig, aber ich habe zu ganz vielen Büchern dann auch immer noch einen Kommentar geschrieben, der vielleicht hilfreich ist, das einzuschätzen. Und also zu diesem ganzen Komplex, wobei darin jetzt eigentlich die KI im engeren Sinne nur ein kleiner Teil ist, gibt es ein Buch, also der Hinweis darauf findet sich auch auf meiner Website, das ich zusammen mit zwei Kollegen herausgegeben und auch teilweise inhaltlich gefüllt habe. Also es gibt auch andere Beiträge und da ist dann auch, also das heißt, also der Titel heißt Die gesellschaftliche Macht digitaler Systeme und da ist ein Artikel von mir drin, also der sich gerade mit diesem Problem der Modellierung beschäftigt und einer, der dann eigentlich so mehr wissenschaftshistorisch ist, also mit dem Titel von der Atombombe zur Biomacht, ja, und mit dem Untertitel Informatik als Treiber ja globaler Bedrohungen, ja, weil das ist natürlich auch so eine Seite, die kaum wahrgenommen ist, aber kaum wahrgenommen wird, das ist natürlich das, dass diese ganze Biotechnik und Molekularbiologie natürlich ohne Informatik überhaupt nicht geht und ohne informatische Modellierung. Ja, und also das ist jetzt kein so ein Buch, was so besonders leicht und unterhaltsam zu lesen ist, aber wie gesagt, wenn man sich da genauer damit beschäftigen will, mit diesen Dingen, kann man danach greifen. Da sind auch enthalten zwei Beiträge von Ralf Langkau, der vielleicht manchen Zusehern auch Begriff ist, also der sich vor allem sagen mit der Rolle von Computern, also in der Bildung beschäftigt.
Ja. Okay, spannend. Ja, also dann gibt's genug Futter. Wir verlinken das. Ja, gibt's genug Futter, um weiter sich in die Angelegenheit hinein zu vertiefen.
Ja.
Und ja. Also ich finde es wichtig, dass wir die ganze Geschichte beobachten und eben uns Gedanken dazu machen. Und es ist auch toll, dass es ja doch eben unterschiedliche Stimmen dazu gibt. Manche sind ja völlig in diesem Hype gefangen, dass das jetzt unsere neue Zukunftsexistenz ist und dass wir das Nonplusultra ist. Und aber ich denke also mittlerweile auch, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, das auch wirklich auf ein hohes Niveau zu bringen. Ja, ich habe auch festgestellt, dass in einem E-Auto, was ich neulich mal gefahren bin, die Konversation mit dieser Siri-Stimme oder was immer das da war, extrem eindimensional abgelaufen ist und dass sie schon bei den simpelsten Anforderungen ja irgendwie ausgestiegen ist und das auch überhaupt nicht leisten konnte. Hier kann ich Ihnen jetzt gerade auch nicht helfen. Und das war unabhängig davon, ob man entweder irgendwas ganz Absurdes verlangt hat oder ob sie eben eine wirklich normale Aktivität, wie zum Beispiel such mir die nächste Ladestation heraus oder so, war auch nicht zu leisten. Also das ist irgendwie schon primitiv. Ja. Na gut, mal gucken, was da sonst noch kommt.
Also ich bin nur froh, dass Siri mir nichts übel nimmt. Ich habe die schon so oft beschimpft, weil sie so einen Blödsinn erzählt.
Weißt du, ja, das ist vielleicht der Vorteil von solchen etwas dümmlichen digitalen Helfern, nicht? Dass die einem nichts direkt übel nehmen. Nicht?
Na warte ab, demnächst kommt da die Anzeige, die Strafanzeige direkt aus Siri heraus gestaltet. Ja. Da hat mich der Herr Wodak wieder beleidigt. Ich zeige an.
Ja, ja, dann man vielleicht kommt einer auf die Idee, so ein Ding zu trainieren mit Hilfe der Aktivitäten von Herrn Habeck, nicht?
Das wäre nicht schlecht. Ja, mal gucken.
Ja,
ja, ganz herzlichen Dank.
Gut. Ja, bitteschön. Und
wir bleiben in Kontakt.
Noch einen schönen Nachmittag, ja. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Gleichfalls. Ja. Tschüss.
Okay, wo ist der Ausschalter?
So, jetzt haben wir eigentlich unseren nächsten Gast gerade gesehen. Ich habe ihn gesehen als Kachel und jetzt ist er wieder verschwunden. Ich muss mal irgendwie gucken, ob er vielleicht eine Nachricht geschickt hat, aber eigentlich sollte er. Oder war er gerade eben schon drin? Ich guck mal, vielleicht ist da irgendwas, hat da noch nicht irgendwas geklappt. Ja, Moment. Ich schreibe mal kurz eine Nachricht, ob das irgendwie klappt.
Ich habe Schwierigkeiten hier mit meinem Apparat. Ich muss das die ganze Zeit so halten und das ist ein bisschen doof.
Und bei dir ist das Netz ganz ausgefallen?
Ja, ich habe überhaupt kein Internet. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich müsste jetzt irgendwo anders hingehen zu irgendjemand oder so. Das schaffe ich aber nicht mehr.
So, ich habe ihm jetzt gerade noch mal eine Nachricht geschickt. Und jetzt mal gucken, was sich tut. Ja, Wolfgang, sonst, wir können ja kurz noch mal so miteinander sprechen, was es sonst noch gibt oder was du für Betrachtungen hast über die Jetztzeit, das The Real Life.
Ja, das ist, also was wir in der letzten Zeit so ja viel diskutieren und was auch in der Öffentlichkeit ja viel diskutiert ist, ist die sogenannte Aufarbeitung dieser ganzen Verbrechen, die da begangen worden sind und dieser ganzen schlimmen Dinge, die Menschen erdulden mussten oder erduldet haben. Und da ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Im Vordergrund steht dabei, dass wir uns auf die Justiz nicht mehr verlassen können, die ja nicht mal Beweisaufnahme gemacht hat, die sich verlassen hat auf das, was die Regierung, das Robert-Koch-Institut hat sagen lassen oder wer auch immer dahinter steckte. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, von wem das alles kommt. Wir sehen zunehmend, dass das Ganze eine militärische Aktion gewesen ist, was wir erlebt haben, dass das also koordiniert wurde, auch im Rahmen der NATO. Da gibt es ja jetzt von der holländischen Gesundheitsministerin auch so eine sehr ehrliche Auskunft, wo sie ihre Anweisung herbekommen hat. Und also auch die ganze Herstellung der Medikamente, der gentechnischen Medikamente, da wissen wir, dass das nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach militärischen Gesichtspunkten gebaut worden ist, in völlig unübersichtlicher Weise. Es ist keinerlei klinische Studien gegeben hat, die dem Niveau entsprechen, was man sonst bei Medikamenten anwendet. Das ist also eine Maßnahme gewesen, eine sogenannte Countermeasure. Und da muss man sich fragen, wogegen denn? Und wenn wir dann inzwischen auch wissen, dass epidemiologisch da nichts passiert ist, was in auch nur annähernd einer Epidemie, die sich über die Welt ausbreitet, gleicht, dann die hat ja bestimmte gesetzmäßige Ausbreitungskonfiguration, das kann man nachverfolgen, auch dafür sehen wir nichts, dann wird immer deutlicher, dass das Ganze eine Show war, die man inszeniert hat, wo man Menschen sogar umgebracht hat, um das zu inszenieren, wo man mithilfe der Medien uns Angst gemacht hat, um uns dann mit Gegenmaßnahmen angeblich zu schützen, die aber uns eher gefährden, die als Biowaffen mehr anzusehen sind. Das Ganze mit Hilfe der militärischen Strukturen der NATO, in Deutschland hatte die Bundeswehr das Ganze. Also das ist immer mehr, als wäre es ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung, so stellt sich alles dar. Und da sind natürlich so viele beteiligt im Ausland und bei uns in unserem Land, die haben sich da auch schuldig gemacht, dass sie das uns zugemutet haben, dass sie da mitgemacht haben. Und da muss man natürlich sehr unterscheiden, jetzt wie kriegt man die zu fassen? Viele davon haben diplomatische Immunität, die kriegt man nicht bei den UN-Organisationen, da schützen sie sich allein dadurch schon immer. Die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel ihre Bürger geschützt vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Da ist noch nie jemand verurteilt worden, obwohl da ja viel passiert ist die letzten zig Jahre. Viele Kriegsverbrechen auch gewesen sind. Also es ist schwierig, da Leute dann wirklich auch zu verurteilen. Man kann hoffen, dass in den Vereinigten Staaten, dass die neue Regierung da dafür sorgt, dass das die Justiz wieder funktioniert und dass die ihre Gesetze ernst nehmen und diese Leute einsperren oder bestrafen, wie das da üblich ist. Wenn sie gemordet haben, dann gibt's da ja sogar noch immer die Todesstrafe. Also ich weiß nicht, wie die damit umgehen wollen, aber das ist etwas, das muss man in diesen Staaten überlassen. Aber wir bei uns in Deutschland, wir haben ja den Anker verloren. Wir haben nicht ein Verfassungsgericht, ein Bundesverfassungsgericht, welches mit der Politik im Bett lag, will ich mal so bildlich sagen. Das heißt, die Gewaltenteilung war weg und die Politik hat etwas gemacht, was auch so aussah, als käme das nicht von ihr selbst, sondern als käme das eben von anderswo, diese Ideen, die sie umgesetzt haben. Insgesamt sehe ich das eine völlig chaotische Landschaft und unsere Strukturen, die wir normalerweise haben, die unser Zusammenleben regeln, die sind sowohl auf internationaler Ebene wie auch auf nationaler Ebene total durcheinander. Wir brauchen also wieder eine Justiz, die funktioniert. Wir brauchen Beweisaufnahmen und wir müssen natürlich Leute nach unseren Gesetzen verurteilen, die sich schuldig gemacht haben. Dazu kommen dann noch die zivilrechtlichen Ansprüche, das wird dann noch komplizierter. Aber weil es da dann ja auch so Regelungen gegeben hat, dass die Regierung dann Leute praktisch freigestellt hat von Ersatzansprüchen und so weiter. Also das ist unheimlich komplex. Da können wir unser Leben mit verbringen, mit der Aufarbeitung dieser 4 Jahre. Ja. Und deshalb denke ich, wir wollen ja eigentlich das Leben besser machen die nächste Zeit. Und deshalb müssen wir uns irgendwas auch ausdenken, wie wir damit oder einfallen lassen, wie wir damit umgehen. Was machen wir mit unserem Hausarzt, der uns gespritzt hat? Was machen wir mit ihm? Wollen wir, dass er nicht mehr arbeiten darf, weil er das gemacht hat? Dann wäre es eine wichtige Frage, hat er sich denn auch gespritzt oder seine Familie sogar? Dann muss das anders zu beurteilen sein, als wenn er nur das Geld kassiert hat und genau wusste, dass das gefährlich ist. Also wir müssen lauter so Sachen unterscheiden. Wie haben Leute das gesehen? Wie sind sie dazu gekommen, das zu machen, was sie da machen? Sind sie reingefallen, wie viele von unserer Bevölkerung? Viele sind ja, haben das ja mitgemacht, haben gesagt, oh, es gibt Leute, die immer noch sagen, ja, da waren aber Viren, ich weiß es ganz genau. Und was ist denn mit diesen Irrläufern, die immer noch an dieses Narrativ glauben und sich auch danach verhalten? Also es ist so unübersichtlich und so verwirrt, dass ich freue mich auf jede Diskussion und die wir da machen können. Und ich würde mir da kein vorschnelles Urteil erlauben. Menschen, die wussten oder die wissen mussten, dass sie was Böses tun, dass sie anderen, die müssen bestraft werden. Wie wir mit den anderen umgehen, mit den Leuten, die sich haben täuschen lassen und die dann mitgemacht haben, die Mitläufer waren, weil man eben einfach erlebt, wenn man mitläuft, ist die Frage, wie wir damit umgehen. Auch die haben sich schuldig gemacht. Und da muss man gucken. Wollen wir die Hälfte der Bevölkerung bestrafen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ich denke, wir sind in einer Situation, die noch komplizierter ist als das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland erlebt haben, wo ja wieder dann die Nazis dann wieder plötzlich Hochschulprofessoren waren, wo die Richter, die vorher Unrecht gesprochen haben in der Nazizeit, wo die weiterhin Richter sein durften. Und all solche Sachen sind da ja passiert. Das ist ja unsere Realität. Diese Leute, die sind ja erst vor kurzem zum Teil gestorben. Und wir sind die Kinder oder die Enkel dieser Menschen. Es sind unsere Großväter, unsere Väter und Mütter gewesen, die das mitgemacht haben. Und deshalb, es ist schwierig. Und jeder, der da jetzt so empört ist, weil irgendwie, weil da Vorschläge diskutiert werden, die nicht dem entsprechen, was im Strafgesetzbuch steht, mit denen muss man sich lange unterhalten, damit wir gemeinsam etwas finden, wie diese Verbrechen geahndet werden können und wie wir weiterhin so zusammenleben können, dass es auch eine Zukunft gibt und nicht nur diese Vergangenheit uns aufzehrt. Es ist genug, was uns da aufzehrt, was wir nicht loswerden, in unseren Körpern und überall. Also das sind Dinge, die beschäftigen mich, und der Justizapparat, der ist dem anzupassen, was da jetzt geschehen ist, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, und vor dem Hintergrund, also ich glaube, das Entscheidende ist die offene Diskussion, um erstmal ins Gespräch zu kommen, was oder eben überhaupt aufarbeiten zu können, analysieren zu können und so weiter, was da passiert ist. Und wir sehen ja Bestrebungen, dieser Meinungsäußerung auch durch Zensur zu begegnen, dass eben eine solche Diskussion gerade nicht stattfinden kann. Und dazu zu dem Thema, unter anderem zu diesem Thema, haben wir auch quasi unseren nächsten Gast. Ich freue mich, hier Jürg Vollenweider zu begrüßen. Hallo. Hallo. Sie sind jetzt stumm noch?
Jetzt bin ich aktiv. Hallo.
Okay, sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Sie sind ja Teil von dem Verein Christa, also kritische Richter und Staatsanwälte. Und Sie sind ein pensionierter Staatsanwalt aus der Schweiz. Und es findet aktuell jetzt ein Symposium statt zu dem Thema Zensur, Meinungsfreiheit in Halle. Also morgen wird das stattfinden, veranstaltet von der Organisation. Und es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, da mit uns heute drüber zu sprechen. Man kann da auch hingehen, es ist für jeden offen. Man kann da morgen sich noch einfinden. Und es sind auch sehr tolle und beeindruckende Menschen dort, ja, die ich eben, das ist ja schon eine besondere Klientel, die kritischen Richter und Staatsanwälte. Das waren ja sehr wenige. Wie, Herr Vollenweider, ich lasse Sie mal sprechen, dass Sie sich vielleicht noch mal ein bisschen vorstellen und auch, wie Sie zu dem Verein gelangt sind und was sich da so tut bei Ihnen.
Gerne, also ich danke herzlich für die Einladung. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, aus der Schweiz. Ich bin pensionierter Staatsanwalt. Ich war leitender Staatsanwalt lange Zeit im Kanton Zürich. Und mich hat dann diese ganze Corona-Zeiten, diese ganzen Corona-Maßnahmen, die ich für völlig verfehlt halte oder gehalten habe, dazu getrieben, mich mit der Sache zu beschäftigen. Und dabei bin ich eben auf dieses Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte gestoßen. Und ich habe mich dann mit denen mal in Verbindung gesetzt und mich interessiert für eine Mitgliedschaft. Und die haben mich sehr freundlich aufgenommen und gesagt, doch, wir nehmen dich gern. Und ich bin also das einzige Mitglied jetzt mindestens aktiv aus dem Ausland in diesem Verein. Und wir haben jetzt tatsächlich aktuellerweise morgen ein Symposium in Halle. Im Volkspark findet das statt zum Thema Meinungsfreiheit, ein Grundrecht in Gefahr. Wir haben hochkarätige Referenten und eine hochkarätige Referentin. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das Programm kennen.
Nee, oder bitte stellen Sie es doch nochmal vor, weil das sind wirklich tolle Leute, die da kommen.
Ich stelle das, mache das sehr, sehr gerne. Frau Fischer, der erste wirklich hochkarätige Referent ist Professor Robert Scholz, ehemaliger Verteidigungsminister auch und unter diesem unter dieser Funktion auch vielen Leuten, die nicht wissen, was er heute macht, noch bekannt. Er wird zu diesem Thema als Verfassungsrechtler sprechen. Dann haben wir Frau Professorin Katrin Gierharke, die letztes Jahr unerhört beherzt eingesprungen ist für einen ausgefallenen Referenten. Und sie wird auch das Thema beleuchten unter dem Aspekt mehr der des Strafrechts. Dann haben wir Herrn Dr. Jonas Tögel, der zur kognitiven Kriegsführung was sagen wird. Und schließlich auch noch Herrn Professor Bernd Stegemann, der aus seiner Perspektive die Gefahr für die Einschränkung dieses Grundrechts der Meinungsäußerungsfreiheit beleuchten wird. Es sind vier Vorträge, daran schließen sich immer Fragen an. Dann gibt es eine Podiumsdiskussion noch mit diesen vier Referenten und der Referentin. Und diese Podiumsdiskussion wird von einem unserer Mitglieder geleitet, von einem unserer Pressesprecher. Das ist der Professor Thomas Michael Seibert, Honorarprofessor in Frankfurt. Er wird diese Podiumsdiskussion leiten. So, das ist ungefähr der grobe Ablauf. Und wir freuen uns sehr darauf, in diesem historisch geprägten Saal auch dieses Symposium nun zum dritten Mal durchführen zu dürfen. Die beiden letzten Symposien waren beide Male sehr erfolgreich und wir hoffen natürlich auch, dass diesmal viele Leute kommen, sich dafür interessieren für dieses Thema.
Toll. Und ich meine, uns liegt ja auch die Organisation sehr am Herzen. Die ist ja auch quasi, also ich weiß nicht, wir waren zumindest Steigbügelhelfer, Halter, kann man sagen, als das geschehen ist, weil damals ist ja schon sehr lang her, ist der Gründer oder einer der Gründer auf mich zugetreten und hat gesagt, ich habe diese Idee. Und unser Problem ist, das war ja auch so, wie findet man andere engagierte Richter, Staatsanwälte, die ja auch alle dann im Beamtenverhältnis und sonst wie unterwegs sind, die ja dann, auch wenn sie sich nach außen wagen, auch schon wieder damals Repressionen fürchten mussten und wo sonstige Probleme waren. Und wir haben damals eben einen Aufruf gemacht, dass man sich doch bei uns melden solle. Wir waren quasi die Front für die Geschichte und dann haben wir das weitergeleitet und dann ist eben eine Prüfung erfolgt, ob das eben alles stimmig ist und ob das ein angenehmer Mensch ist oder wie auch immer die Kriterien dann da sind und dann konnte man eben Vereinsmitglied werden oder sich eben annähern an die Gruppierung und es freut mich, dass das weiterhin Bestand hat und ich sehe auch viel Aktivität, also jetzt drei Symposien zu dem Thema, zu Fragen, die sich daraus ergeben und es werden ja auch viele Artikel, es wird immer Stellung genommen, auch wieder zu zum Beispiel die Osnabrück-Thematik, diese Richtervorlage da, quasi, das sind ja auch alles sehr, also es wird eng begleitet, auch juristisch das Geschehen. Wie ist denn, was also passiert da so an?
Ja, wir versuchen da möglichst am Puls auch zu bleiben, also wirklich in der Aktualität auch zu bleiben. Sie haben das gerade angesprochen, diesen Vorlagebeschluss, den das Verwaltungsgericht Osnabrück erlassen hat, der wurde auch kritisch, aber natürlich zustimmend gewürdigt bei uns. Und das ist einer der ersten Bausteine, die ich sehe, wo ich ein bisschen Mut fasse, dass da die Aufarbeitung, die Sie, sehr geehrter Herr Dr. Wodak, vorhin angesprochen haben, dass
war anscheinend kein gutes Stichwort. Hat irgendjemand geärgert?
Wenn mein Name kommt, geht das immer aus, ja.
Ich weiß nicht, ist ja eingefroren, vielleicht kommt das. Ah ja. Sie waren gerade eingefroren, als Sie Herrn Dr. Wodak erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob das von ungefähr passiert ist oder eine.
Das war wahrscheinlich der Verfassungsschutz, der da reingefroren hat. Wobei der Hauptexponent, der maßgeblich ja auch für diese Definition der oder für diese Verengung des Meinungskorridors mitverantwortlich ist, seit gestern ja Geschichte ist, wie wir wissen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich auch sehr bedenklich finde, dass man Meinungen, die eben nicht der allgemeinen Meinung entsprechen, dann als Delegitimierung nicht nur des Staates, sondern sogar staatlichen Handelns, das will nichts anderes heißen als regierungskritische Meinungen sollen irgendwie weggeputzt oder zumindest ignoriert werden, wenn nicht gar gelöscht werden. Und ein Thema, was mich sehr, sehr umtreibt, in diesem Zusammenhang, das ist der sogenannte Digital Services Act, DSA, der seit dem 17. Februar dieses Jahres in der EU Gültigkeit hat. Und wo es auch bereits eine Entscheidung des Landgerichts Berlin II gibt, die darauf abzielt, diesen Digital Services Act
Auch das anscheinend kein gutes Stichwort.
Ja. Das Gericht gesagt, diese Beiträge müssen nicht wieder hochgeladen werden, weil jetzt haben wir in der Zwischenzeit diesen DSA und es ist irreführend und eine Falschung der Impfung, der sogenannten Impfung, die, wie ich immer gerne sage, die sind sehr selten, dann hat das Bestand und wenn jemand was anderes behauptet, dann verbreitet er eben eine falsche oder irreführende Information, dann muss die gelöscht werden. Und das finde ich eine höchst bedenkliche Entwicklung, wenn man die Wissenschaft hier an Zügel legt, die ihr nicht gut tun, weil sie konträre Meinungen unterbindet. Und wir wissen alle, also wir sind uns hier natürlich einig, dass das, was die Wissenschaft oder das, was als die Wissenschaft dargestellt wird, eben durchaus nicht die Erkenntnisse wiedergibt, die wir eigentlich haben. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch, Sie haben es fast vorhin auch erwähnt, Herr Dr. Wodak, die Zulassung, was die Zulassungsbehörden da für Unsinn gemacht haben und wahrscheinlich sogar kriminelle Handlungen. Ich will das mal nicht werten oder wertfrei sagen, aber ich kann das nur bestätigen aus meiner Beteiligung an der Strafanzeige gegen die Swissmedic. Das ist die Zulassungsbehörde in der Schweiz und da hat ein Anwaltsteam unter meinem Freund und Kollegen Philipp Kruse eine umfangreiche Strafanzeige erstattet, wegen eben Verstößen gegen das allgemeine Strafrecht, Körperverletzungsdelikte und so weiter, was Sie auch erwähnt haben, ebenso wie auch Verstöße gegen das Heilmittelgesetz. Und das war in Deutschland beziehungsweise in der EMA nicht anders. Man hat da also wirklich Dinge durchgewunken ohne nähere wissenschaftliche Prüfung. Und wenn man das, das ist jetzt nicht mein Gebiet, aber mein Gebiet ist zu sagen, wenn man das nicht mehr sagen darf und wenn man das nicht mehr feststellen darf und auch an Pranger stellen darf, dann ist es um die Meinungsäußerungsfreiheit, es ist um die Informationsfreiheit und um die Wissenschaftsfreiheit ganz, ganz schlecht bestellt.
Und jetzt wird ja im Prinzip, also es werden ja auch solche Entscheidungen, wenn dann eben gesagt wird, ja, das darf, muss jetzt hier nicht wieder hochgeladen werden oder was immer, das wird ja weiterhin mitgetragen, auch von den Gerichten. Also man könnte ja jetzt auch gucken, ob man irgendeinen Ausweg findet in der Argumentation oder so. Wie sehen Sie denn da die Lage im Moment jetzt, sowohl in der Schweiz als auch Deutschland? Sie haben ja da vielleicht noch Kollegen, die da am Wirken sind oder beobachten das. Ist denn da ein bisschen eine Öffnung? Also Osnabrück jetzt als eines der der vielleicht ein Hoffnungsschimmer oder so, aber die gibt es denn auch jetzt bei den ganz normalen Amtsrichtern und so weiter, kriegt man da was mit, dass da mehr kritische Stimmen entstehen oder ist das weiter Business as Corona usual sozusagen?
Also ich fürchte eher Letzteres. Für mich ist der Beschluss des Verwaltungsgerichts Osnabrück ein einzelner Lichtstrahl. Aber ansonsten mache ich eigentlich so im Großen und Ganzen fast eine Phalanx von nicht zur Kenntnis nehmen wollen, fest von einer auch Ungleichbehandlung. Das stört mich auch wahnsinnig. Also gewisse Anzeigen werden gar nicht erst behandelt, wenn es von der falschen Seite gekommen ist. Ja, wenn es aber von der richtigen Seite kommt, beziehungsweise von der sogenannten richtigen Seite, dann werden die Verfahren, vor allem, soweit ich das in Deutschland beurteilen kann, aus der Ferne mit einer Härte und Brutalität, kann man fast sagen, sondergleichen geführt. Und ich verstehe diese Ungleichbehandlung auch nicht. Und ich fürchte eher, dass die Justiz da eine Art von, ich will nicht gerade sagen Gleichschaltung, aber zumindest von einer gewissen Konformität aufweist, die es sehr schwer macht, da mit Argumenten durchzudringen. Nehmen Sie diese Maskenprozesse, wo jetzt immer wieder Berichte kommen, die zeigen, dass die Gerichte und die Staatsanwaltschaften gewisse Dinge gar nicht wissen wollen. Also zum Beispiel jetzt, ob diese Masken einen Sinn haben, ob diese Personen nun wirklich nicht in der Lage waren, Masken zu tragen und das eben deswegen kein unrichtiges Zeugnis. Und alle diese Geschichten, man will gewisse Dinge einfach nicht wissen. Und man will auch insbesondere, das scheint mir problematisch zu sein, nicht endlich zur Kenntnis nehmen, dass halt diese RKI-Protokolle, die wir ja nun vollständig ungeschwärzt haben, nun in aller Deutlichkeit zeigen, dass es eigentlich den wirklich ernsthaften Wissenschaftlern durchaus damals schon bewusst war, dass gewisse Maßnahmen, die dann politisch eben durchgedrückt wurden, eigentlich gar nicht so waren, wie freiheitseinschränkende Maßnahmen sein müssten, nämlich sie müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein, sie müssen verhältnismäßig sein. Und wenn man diese RKI-Protokolle liest und deren Inhalt zur Kenntnis nehmen würde, müsste man doch eigentlich erkennen, dass vieles jedenfalls nicht in dieser Härte und Konsequenz angemessen war.
Und wenn Sie
das müssen doch auch die Gerichte, dünkt es mich, sehen. Ich kann nicht verstehen, warum man diesen Erkenntnissen sich verschließt und so tut, als ob die gar nicht vorhanden wären.
Und wenn Sie jetzt an Ihre Arbeit früher als Staatsanwalt denken und auch die Zusammenarbeit mit den Gerichten, dann würden Sie denn sagen, da gab es auch so blinde Flecke wie jetzt, oder ist das ein extrem blinder Fleck, der jetzt entstanden ist?
Ich würde schon sagen, dass das ein extrem blinder Fleck ist. Also ich kann natürlich nicht allgemein sprechen, ich kann in erster Linie nur für mich sprechen. Ich habe immer versucht, wirklich dem Recht und dem Sinn des Rechts auf den Grund zu gehen. Und für mich waren immer zwei Parameter wirklich ganz maßgeblich. Das war das Augenmaß und das war der Rechtsfrieden. Und beides scheint mir ist sehr verloren gegangen, in extremer Form verloren gegangen in dieser Corona-Zeit. Und das betrifft leider Gottes halt nicht nur Deutschland, das betrifft auch andere Länder, das betrifft auch die Schweiz, auch wenn in Deutschland viele meiner deutschen Freunde und Freundinnen und Kollegen sagen, ja, ihr habt es noch besser in der Schweiz. Wir haben schon eine andere Grundstruktur in vielen Dingen, im Denken und so weiter. Aber wir sind auch immer mehr diesen internationalen Strömungen ausgesetzt. Und wenn wir uns zum Beispiel glauben, zurücklehnen zu können in Bezug auf das, was ich zum DSA gesagt habe, DSA ist ja EU, dann erinnere ich daran, dass es bereits Bestrebungen gibt, in der Schweiz auch so eine Art DSA bei uns als Gesetz einzuführen.
Und was sieht man denn? Wolfgang, sag du.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir da raus? Und ich habe den Eindruck, als wenn wir in diesen großen Strukturen WHO, Europäische Union, die gerade diese internationalen Strukturen, die auch von der Bevölkerung weit entfernt sind, wo der Zugriff auf die Entscheidungen viel leichter ist für diejenigen, die ein Interesse haben an diesen ganzen Vorgängen, die wir erlebt haben. Das heißt, wo die Lobby praktisch der Reichen und der Mächtigen sich eher einen Einfluss ausüben kann als die Bevölkerung mit ihren demokratischen Entscheidungen. Mhm. Dass wir einen Ausweg dann nur finden, wenn wir uns mal ein bisschen umgucken, wie sieht's denn aus? Zum Beispiel in den Ländern, in denen man noch mehr direkte Demokratie erlaubt. Da sind sie natürlich in der Schweiz ein wenig im Vorteil, erstmal von der Größe her, von der Übersichtlichkeit ihrer Strukturen, von der größeren Klarheit, wer ist verantwortlich für das, was bei uns passiert. All diese Dinge sind einfacher. Und ich bin nicht ohne Neid, wenn ich das sehe. Ich wünsche mir, dass wir politische Entscheidungen haben bei uns, die praktisch dazu führen, dass diese internationalen, weit entfernten Gremien, die uns da hineingeritten haben, dass die weniger Einfluss kriegen. Mit anderen Worten, ich denke, wir müssen anfangen, die Subsidiarität, die ja eigentlich eine Leitidee der Europäischen Union war. Ja. Wenn Sie Artikel 3, was ist das, glaube ich, des Europäischen Vertrages angucken, da wird die Subsidiarität ganz groß gelobt und da wird gesagt, es muss jedes Mal entschieden werden, ob die Dinge, die die Europäische Union macht, ob die nicht besser in der Kommune, auf dem Land, in der Region, das wird alles aufgezählt, ob das nicht viel besser da aufgehoben wäre. Das schreibt die Europäische Union im Vertrag. Aber was sie nicht sagt, wer das prüft. Und das ist der Trick an diesem ganzen Vertrag. Da müsste in dem Vertrag drinstehen, wer zu prüfen hat, wo diese Entscheidungen besser aufgehoben sind. Das sollten nämlich die sein, bei denen das Problem auftritt und nicht irgendwo die Europäische Union selbst. Derzeit entscheidet die Europäische Union immer selbst, ob sie besser geeignet ist oder ob das die Kommune machen soll. Also das sind Dinge, da sind auch Tricks dabei gewesen, als man diese ganzen internationalen Regelungen machte. Die sind sehr bewusst so gestaltet worden, damit man eben uns abspeisen kann mit der Idee der Subsidiarität. Oh, wie toll, damit hat man wahrscheinlich die Skandinavier eingefangen mit solchen Formulierungen. Aber in Wirklichkeit hat man die so formuliert, dass die Macht eben zentralisiert wurde und dass die Menschen, die wir in der Demokratie ja eigentlich gewollt, die Menschen, die autonom ihr Zusammenleben gestalten, dass die entmachtet werden und dass sie zum Spielball werden von Interessen, die sie nicht mehr in den Augen haben können, die sie nicht mehr sehen und wo sie keinen Einfluss mehr nehmen können.
Das sehe ich genauso. Und es ist tatsächlich so, wir sind da vielleicht schon noch besser aufgestellt in der Schweiz, weil wir eben diese kleinräumigeren Strukturen haben, Gott sei Dank. Und die direkte Demokratie, die Einflussmöglichkeit haben. Aber wir sind auch nicht mehr, längst nicht mehr so unabhängig. Und ich wünschte mir auch gerade das, was Sie sagen, die Subsidiarität wieder mehr ins Spiel bringen zu können. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, als die von irgendeiner außerordentlich in eine besondere Lage gewechselt worden ist. Und dann wurde die damalige Bundespräsidentin gefragt, ja, warum nicht in die normale Lage zurück? Und dann hat sie geantwortet, weil das die WHO so vorgibt, nicht wahr? Wir sind an die WHO gebunden, was die WHO uns sagt oder empfiehlt. Das müssen wir halt mitmachen. Ich weiß auch, aus einer Aussage eines ehemaligen Bundesrates Ulrich Maurer, der gesagt hat, wir sind in der Schweiz von Deutschland unter massivsten Druck gesetzt worden, zum Beispiel die Skigebiete zu schließen. Wir wollten es damals nicht, aber Deutschland hat so viel Druck gemacht. Und wir erleben das auch, wir haben das auch mit anderen Dingen schon erlebt, dass man auf die kleinen Länder eben enormen Druck ausübt, dass sie mit gewissen Dingen, die eigentlich eben ihre innerstaatlichen Dinge wären, so verfahren, wie man das in der größeren Welt will und wie es, so vermute ich natürlich auch, mit ihnen Interessenvertretungen wollen, die ganz andere Interessen vertreten als die unseres Volkes. Was wir jetzt, Sie haben das Thema WHO angesprochen und das ist sicher auch bei uns in der Schweiz, wie auch in Deutschland. Da gibt es eine Petition in Deutschland des Hippokratischen Eides, die verlangt, dass...
Die Petition steht auch.
Ja, vielleicht klappt es gleich wieder.
Ja.
Damit er diese.
Jetzt ist er ganz aufgeflogen.
Ja, komisch.
Komisch, ja, tatsächlich komisch. Gut, wir warten, lass uns noch mal irgendwie ein paar Minuten, da ist er wieder.
Ja.
Jetzt also war ich draus.
Die Petition die scheint ja ein wirkliches Reizthema gewesen zu sein.
Ja, also ich fange nochmal da an, wo ich aufgehört habe. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war bei der WHO.
Bei der WHO mit dieser Petition waren Sie und daraufhin
hat... Ja, genau. Und die machen das jetzt in der Schweiz auch. Wir haben ein Aktionsbündnis Freie Schweiz, da bin ich sehr aktiv dabei und wir versuchen, Politiker, Wirtschaftsverbände und so weiter eben aufzuklären. Und ein Weg... Sie haben diese Frage ja auch gestellt, wie kommen wir da raus, was machen wir, wie kriegen wir diese Rechtsordnung wieder her? Die geht, glaube ich, nur über Aufklärung von Entscheidungen.
Ja. Ja, das sind auch diese Rechtszusammenhänge dann, die vielen Menschen nicht klar sind, die
anzuordnen, nicht wahr? Und das ist mit den Grundrechten der Meinungsäußerungsfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit und so weiter und der Informationsfreiheit überhaupt nicht zu vereinbaren. Das ist in der Schweiz genauso wie in Deutschland. Und das muss man den Menschen aufzeigen und das natürlich gestützt auf solche internationalen Verträge, die völkerrechtlich verbindlich sind, meines Erachtens. Das ist eine verbindliche Verpflichtung, solche Maßnahmen zur Bekämpfung von Fehl- und Desinformation, wie das so schön heißt, umzusetzen. Und dass man halt den Leuten sagen muss, das wollen wir nicht. Solche Verträge wollen wir nicht eingehen, weil die mit unseren Grundrechten, mit den freiheitlichen Grundrechten, und darum geht es ja auch bei diesem Symposium morgen, dass wir das einfach nicht hinnehmen wollen, dass uns die immer mehr eingeschränkt werden, dass der Meinungskorridor immer enger gezogen wird und dass die Leute, die eben diesen Meinungskorridor sich nicht anpassen, die Gefahr laufen, ich mache immer gerne einen Bogen um die englischen Wörter, aber gecancelt ist nicht so ein schlechtes Wort, trotz allem. Und das finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung und da müssen wir versuchen, irgendwie Gegensteuer zu geben.
Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, also wir hatten gerade mit Rainer Fischbach gesprochen über die künstliche Intelligenz und auch das Abgeben zum Beispiel von Kreativität an die künstliche Intelligenz oder sich selbst nicht mehr belesen, um Dinge einschätzen zu können oder sowas. Mhm. Und ich glaube, die gleiche Geschichte sprach er davon, dass das auch ein Muskel ist, den man trainieren muss, sonst verkümmert er. Oder ich weiß nicht, Wolfgang, du das jetzt auch gesagt hattest. Aber ich denke, hier ist es genauso. Wir müssen auch diese Meinungsfreiheit, die wir meinen, die müssen wir auch leben. Und ich glaube, deshalb finde ich gerade auch sowas wie jetzt Christa, wo sich eben solche Stimmen auch finden, kritische, auch teilweise ja Menschen, die sogar noch im Justizsystem drin sind, ja, die sich dort zusammenfinden und diese Forderungen, also das, was uns ja auch im Grundgesetz verbürgt ist, dass man das auch leben möchte. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir an dieser Forderung festhalten und eben auch solche Gesprächsräume haben, also in alternativen Medien und eben möglichst auch rausströmend in den Mainstream, dass wir eben einfach das auch fordern und auch besetzen und da auch dran festhalten an diesem Recht, was wir da haben und was wir auch miteinander weiter haben wollen in unserer Gemeinschaft. Ja.
Das ist genau das Ziel, das wir auch verfolgen mit unserem Verein, mit den kritischen Richtern und Staatsanwälten, dass wir eben versuchen, dieses Recht zu reklamieren, das Recht auf Meinungsfreiheit und dass wir auch versuchen, eben mit Beiträgen, mit Veranstaltungen, mit Veröffentlichungen darauf hinzuwirken und die Leute aufzurütteln, die Leute wachzurütteln. Das ist das.
Ja, ich hoffe,
ja,
es ist
schade.
Da.
Okay. Das ist schade, ja.
Den
Mal gucken, vielleicht kommt es gleich wieder. Ich müsste vielleicht nochmal auf den Anfang dieses Satzes, weil ich glaube, der war schön, zurückgehen.
Wir müssen auch uns Gedanken machen, wie wir die Ergebnisse dieser Veranstaltung für uns dann nochmal wieder. Ja.
Bin noch zurück, noch ganz kurz.
Weil Sie hatten jetzt gerade gesagt, das Ziel von Christa auch, da sind Sie plötzlich wieder eingefroren. Ja, das war wahrscheinlich auch kein angenehmes Topic.
Ja gut, also das war wohl wieder irgendein
Reizwort.
Ja, ich will niemandem unterstellen, wer das war. Ja, also das Ziel ist eben schon mit Beiträgen, mit Veröffentlichungen, mit Veranstaltungen wie diesem Symposium beizutragen, dazu, dass die Menschen erinnert werden an diese Grundrechte, dass sie aufgeweckt werden, dass sie aufwachen und sehen, was da diese ganzen internationalen Verflechtungen und Konglomerate im Hintergrund treiben. Sie haben die WHO angesprochen vorhin, Herr Dr. Wodarth. Die WHO, das wissen wir, wird maßgeblich finanziert von Interessenvertretungen. Und das sind Geflechte, die mit Personenkarussells, die dauernd wechseln und so weiter, da müssen wir keine weiteren Worte verlieren. Das ist ja alles öffentlich einsehbar und abrufbar. Und das kann nicht sein, dass solche Vertretungen, solche Interessenvertretungen unser Leben bestimmen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, wir versuchen, die Menschen aufzurütteln, aufzuwecken, dass sie wieder zurückfinden eben in diese Subsidiarität, dass man das wieder mehr hochhält, dass in die Kleinräumigkeit zurückgegangen wird. Und da teile ich Ihre Meinung voll und ganz. Die Probleme, die wir irgendwo haben, die müssen wir wohl im Austausch mit, wenn es übergreifend ist, und das ist ja der Sinn dieser Bestimmungen wie den IGV, wenn es eben grenzüberschreitend ist, soll man zusammenarbeiten, aber die Entscheidungen sollen da anfallen, wo das Problem auftaucht. Und das hat nicht nur mit Bekämpfung von Pandemien, sondern es hat generell mit allen Regelungen des Lebens zu tun, in denen wir einfach frei sein sollten, in unseren kleinräumigen Verhältnissen das zu entscheiden, wie wir es für uns brauchen.
Ja, in der Richtung müssen wir weiterarbeiten. Also man darf gespannt sein, was da morgen bei Ihnen noch zutage treten wird. Das sind wirklich sehr hochrangige Vortragende. Und ich weiß, dass auch tolle Gäste, also tolle Teilnehmer, wo vielleicht die Leute auch Lust haben, mal mit denen ins Gespräch zu kommen, morgen da sein werden und auch schon welche angereist sind, also auch wichtige Namen in der aufklärerischen Szene, wenn man es mal so nennen möchte.
Genau.
Insofern ist das bestimmt auch insgesamt ein sehr fruchtbarer Austausch. Ich finde es ganz toll, auch dass Sie sich da aus der Schweiz auch angeschlossen haben an diese Initiative und dass da bestimmt auch, vielleicht kann man da auch noch weitere Mitglieder werben, ja, vielleicht auch Leute, die das jetzt sehen, weil ich denke, da ist auf jeden Fall viel los in dem Verein und es ist ganz wichtig, dass diese Arbeit auch fortgeführt wird, dass es eben auch überhaupt kritische Publikationen aus dem juristischen Bereich gibt. Nur wenige schaffen es ja in die klassischen Medien, in die juristische Wochenschau und was es da sonst noch so alles gibt. Da sind ja wenig kritische Veröffentlichungen und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass diese Dinge einen Ort haben. Und der ist eben unter anderem bei Ihnen.
Ich glaube auch, dass es halt ganz wichtig ist, sich zu vernetzen, wo immer man kann. Also wenn man halt die Möglichkeit hat, sich mit Leuten zu vernetzen, die gleich ticken, gleich denken, gleiche Ziele haben und die einen auch befruchten können in dem Austausch, auch mit Anregungen, die vielleicht zum Nachdenken und Überdenken der eigenen Position anregen können, dann finde ich das einfach enorm wichtig. Das war eigentlich meine Triebfeder, auch jetzt halt dieser für mich ausländischen Vereinigung beizutreten, weil ich gesagt habe, ich möchte mich vernetzen mit Leuten, mit denen ich diskutieren kann, von denen ich auch dann Impulse bekomme und ihnen vielleicht auch Impulse geben kann für diese ganze Arbeit, die wir machen. Und wir machen das ja eigentlich nicht für uns und zum Selbstzweck, sondern ich denke, wir machen das für unsere Kinder, für unsere Nachkommen, denen wir ein Versinken in dieser globalisierten, technisierten und von fremden Interessen gesteuerten Welt ersparen möchten.
Ja, so schaut's aus. Das war für mich auch mit einer der Haupttriebfedern, die gewirkt haben, als ich erkannt habe, dass hier dieser Lockdown auf uns zukommt, habe ich auch gedacht, das kann nicht sein. Da muss ich mich auf die Hinterbeine stellen, weil es kann nicht sein, dass meine Kinder, unsere Kinder aufwachsen müssen in so einer Situation, wo eben die Freiheitsrechte nicht mehr gelten, wo eben auch in die körperliche Unversehrtheit gegebenenfalls einfach eingegriffen werden kann und so weiter. Das geht nicht. Also wenn ich da nicht sage, bis hierhin und nicht weiter, oder sogar zurückweichen von diesen Geschichten, dann werde ich mir nicht in die Augen sehen können, also in der Zukunft, ja. Man muss es zumindest versucht haben, war meine Devise damals. Und ich glaube, wir haben aber trotzdem sehr viel erreicht. Also ich glaube, ohne unsere aller Aktivität und Engagement wäre die Situation nochmal eine ganz andere. Und an der Stelle müssen wir weitermachen. Und ich finde super, dass eben unter anderem Christa das auch tut, so nachhaltig und engagiert. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie uns das jetzt hier nochmal dargestellt haben und dass wir auch einen Blickwinkel aus der Schweiz nochmal bekommen haben zusätzlich. Und ich wünsche ganz viel Erfolg und Spaß morgen bei den Symposium und viele anregende Gespräche und Impulse. Vielen Dank
Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Schließe mich an.
Vielen Dank. Und man kann die Informationen finden auf der Webseite. Das ist www.christa.de.
Das heißt Netzwerk Christa. .de, alles in einem Wort, Netzwerk Christa mit K immer geschrieben. Da findet man da alle Informationen, da findet man die Informationen, was abläuft, einen Einführungstext. Man findet Informationen über den Inhalt der Arbeit, was ist die Grundidee des Vereins und der Arbeit. Man findet Informationen jetzt auch konkret zum Symposium, wo gibt es Karten, wo ist das überhaupt? Welche Referenten treten auf? Wie läuft das Programm ab? Das findet man alles auf der Homepage. Und für alle diejenigen, die Lust und Interesse und einen nicht allzu weiten Weg hätten nach Halle, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Es gibt also noch genügend Karten. Man kann auch einfach an die Tageskasse kommen morgen früh und sich noch eine Karte erstehen.
Sehr schön. Ja, bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Wir werden uns das auch anschauen, was da so bei rauskommt. Und ganz toll. Vielen Dank für Ihr Engagement und vielen Dank auch den anderen. Sagen Sie bitte auch den anderen nochmal Bescheid, dass es uns wirklich sehr freut, was aus dieser ursprünglichen Idee geworden ist. Und es zeigt auch wieder, das Engagement eines jeden Einzelnen ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt die Gründer eben nicht diese Idee gehabt hätten, dann gäbe es das alles nicht. Und das ist so wichtig. Mhm. Vielen Dank.
Gut. Gerne geschehen. Danke Ihnen.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ja, jetzt, ich freue mich, unseren nächsten Gast zu begrüßen. Sie ist auch Teilnehmerin von dem Symposium, was morgen stattfindet, wo es heute schon ein Get-Together gibt. Und ich freue mich, dass das eben jetzt möglich ist, dass wir miteinander sprechen. Ich begrüße Heike Egner. Sie ist Humangeografin und auch Autorin. Und ja, Frau Egner, ich würde Ihnen gerne das Wort übergeben, dass Sie sich einmal kurz vorstellen. Und Sie haben ein wichtiges, Montag erscheint eine wichtige Arbeit, die auch wiederum, sagen wir mal, mit vielem, worüber der Corona-Ausschuss berichtet hat in der Vergangenheit, was zu tun hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Fischer. Genau. Ich freue mich sehr, hier zu sein, aus Halle. Ich bin gerade angekommen. Ja, mein Name ist Heike Egner. Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Das ist der allgemeine Begriff sozusagen. Humangeografin, also eine Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Raum, würde ich es definieren. Ich war von 2010 bis 2018 Professorin und jetzt bin ich freie Wissenschaftlerin und habe mit meiner Kollegin Anke Uhlenwinkel dieses Buch, kann man das lesen?
Ist das, ja, man kann es lesen, wir haben aber auch die Grafik da, wir können es vielleicht mal einblenden, dann kann man es auch nochmal sehen.
Ja, dieses Buch erscheint am Montag und wir sind sehr glücklich, dass das erscheint. Die Basis für dieses Buch sind Studien, die wir seit 2020 betreiben. seit dem Frühjahr 2020, genau, also seit 4,5 Jahren. Und wir hatten zunächst das Ansinnen, die Ergebnisse der Studie, also die Studie heißt die Entlassung oder öffentliche Degradierung von Professorinnen und Professoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir schauen also auf die Entfernung oder ja die Entfernung von Professorinnen und Professoren aus im deutschsprachigen Raum. Ich kann nachher noch sagen, warum wir auf Professoren schauen. Aber man kann feststellen, danke, dass Sie schon die Grafik einblenden, das hätte ich einen Moment später gemacht, aber so wissen wir gleich, worüber wir reden. Als ich selbst Professorin geworden bin, ich mache erstmal noch einen kleinen Kontext, dass man das irgendwie ein bisschen einordnen kann. Als ich selbst Professorin geworden bin, wusste ich überhaupt nicht und im Übrigen auch nicht auf dem Weg zur Professur, dass Professoren entlassen werden können. Also ich wusste das natürlich als Abstraktum, ja, wenn einer die berühmten silbernen Löffel stiehlt, dann geht das, aber dass Professoren einfach aus verschiedenen Gründen, wie wir das heute nennen, aus leichtfertigen Gründen entlassen werden kann, war mir überhaupt nicht bewusst. Das erste Mal Kenntnis davon habe ich bekommen 2015, als an meiner Universität, die war in Österreich, im Süden von Österreich, eine Kollegin entlassen wurde. Das hatte mich völlig überrascht, dass das geht. Und nun ja, 3 Jahre später wurde ich entlassen mit so ziemlich genau dem gleichen Wortlaut und ja, sehr ähnlichen Akteuren, kann man sagen, innerhalb der Universität. Und nun, dann wusste ich, dass man entlassen werden kann und hatte auch von meiner Kollegin Anke Uhlenwinkel, mit der ich dann die Studie 2 Jahre später begonnen habe, von ihr schon gehört. Sie war mit einem sehr dubiosen Verfahren an der Uni Potsdam 2013 nicht entfristet worden, obwohl das eigentlich ein Automatismus hätte sein sollen. Also wusste ich, es gibt jetzt irgendwie, es gibt so etwas. Und 2018 sind mir dann noch andere, vor allen Dingen Frauen, also Professorinnen, bekannt geworden und begegnet, die im gleichen Jahr, und das sieht man hier, der erste Anstieg ist genau im Jahr 2018. Also das sind diese Grafik, die eingeblendet ist. Es sind alle Fälle, die wir jetzt kennen, die in unsere Studie, in dieses Buch eingeflossen sind. Wir kennen einige Fälle mehr, aber konnten die nicht ordentlich verifizieren, weil wir keinen verlässlichen Kontakt bekommen haben oder aus diversen Gründen. Deshalb haben wir nur die 60 Fälle, die wir verifizieren können, mit aufgegriffen. Und da sieht man, dass es 1994 schon mal einen Fall gab, dann gab es lange nichts und hier und dort mal einen Fall. Blau sind Männer, rot sind Frauen. Und dann gibt es so eine Verdichtung ab etwa 2011, kommt es schon mal häufiger vor und dann ab 2018 geht es hoch und bleibt hoch. Also 2024, dieser blaue Peak, da die wenigen Fälle sind, ist dem geschuldet, dass wir den Schnitt im Juni oder eigentlich schon im Mai die Erhebung beendet haben, um das Buch schreiben zu können.
Und was ist der Grund?
Also bitte?
Nein, es ist ja erstaunlich, dass das jetzt in 2018 schon beginnt. Gab es da auch irgendwelche, aber ich will Ihnen eigentlich nicht, genau, ich bin nur neugierig, aber Sie kommen jetzt bestimmt gleich drauf zu sprechen.
Das ist eine gute Frage, weil bei Wer stört, muss weg, bei diesem Titel denkt man sofort an Phase Corona, die Diskursverengung, Meinungskorridore, die enger werden und Zensur. Das ist in unserer Studie sozusagen die zweite Phase, die eigentlich sich in den Entlassungen, konkret Entlassungen von Professuren, von Professorinnen oder Professoren erst 2021 niederschlägt. 2021 haben wir den ersten Fall. Mhm. 2018, warum 2018 das beginnt, konnten wir nicht auflösen, wissen wir nicht. Wir können nur konstatieren, es zeigt unsere Empirie, dass es 2018 offensichtlich begonnen hat. Und diese ersten Fälle Da gibt es verschiedene Gründe, die angegeben werden, warum eine Professorin oder ein Professor entlassen wird. Was auffällig ist, man würde ja erwarten, also es gibt natürlich Gründe, warum Professoren entlassen werden können. Zum Beispiel, wenn sie Straftaten begehen oder Betrug, Nötigung, Drittmittel falsch verwenden, also nicht für den Zweck verwenden, sondern für eigenen Bedarf, all solche Sachen oder sexuelle Übergriffe, dann das sind Straftaten. Davon haben wir keinen einzigen in unserer Gruppe. Ist keiner der Gründe. Der zweite, eigentlich manifeste Grund, den man annehmen könnte, warum Wissenschaftler entlassen werden, wäre wissenschaftliches Fehlverhalten wie Datenbetrug, Plagiat, massivstes Plagiat, irgendetwas in dieser Art und Weise. Da haben wir zwei Fälle von Plagiaten, die jedoch, wenn man die Fälle genauer betrachtet, in dem einen Fall betrifft es populärwissenschaftliche Literatur und sehr, also eigentlich geringfügige Plagiate, also waren Anführungszeichen letztlich mehr oder minder fehlten, und in einem anderen Fall konnte das Plagiat nicht nachgewiesen werden, aber die Person wurde trotzdem von der Zugang des Labors verwehrt, Doktoranden entzogen und so weiter. Es ist nicht ganz klar, wie dieser Fall liegt, aber von den 60 Fällen sind nur zwei mit manifesten Gründen. Die 58 anderen sind Gründe, die in der Person des Professors oder der Professorin liegen. Und hier ist in dieser ersten Phase, also die zugeschrieben werden, sind in dieser ersten Phase ab 2018 bis 2021, in der vorwiegend auch Frauen betroffen waren, das sogenannte Führungsfehlverhalten. Also das, man fragt sich, was ist eigentlich Führungsfehlverhalten? Dann müsste man wissen, was ein Führungswohlverhalten ist. Mhm. Aber darunter fällt Mobbing, Atmosphäre der Angst, psychische Gewalt, also das Erzeugen einer Atmosphäre der Angst oder des Terrors, psychische Gewalt gegen Mitarbeiter und Studierende. Wir fassen das zusammen unter Führungsfehlverhalten. Das sind ungefähr 25 Fälle, allein von den 60, die aus diesen Gründen entlassen wurden. Und wenn man da genauer hinschaut, also die Fälle analysiert, dann zeigen sich da Muster. Es gibt jemand, der sich beschwert, oder eine kleine Gruppe, die sich beschwert. Auch häufig bleiben die Vorwürfe anonym. Also die Beschwerdeführer bleiben anonym und dürfen auch anonym bleiben. Und es gibt dann kaum ein Prüfverfahren, ein internes Verfahren innerhalb der Hochschule, bevor es zu dieser Eskalation des Dienstverhältnisses kommt. Das ist einer der wirklich für uns frappierendsten Befunde, dass die internen Verfahren so gut wie alle rechtsstaatlichen Grundprinzipien oder die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit außer Acht lassen. Wir haben dies standardisiert abgefragt bei unseren Studienteilnehmern. Wir hatten 8 Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit erhoben. Die hatten wir auf einer Tagung, interessanterweise, die sich genau mit diesem Thema befasst hatte, nämlich die war im Februar 2020 in Passau, an der Universität Passau, und lautete Absender unbekannt vom Umgang mit anonymen Vorwürfen in der Wissenschaft. Da würde man ja erwarten, dass es genau um dieses Thema geht. Und dort haben Juristen, wie so ganz selbstverständlich nebenbei, diese Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit genannt. Die haben wir notiert und dann standardisiert bei uns, bei unseren Studienteilnehmern abgefragt. Das sind so Dinge, die ganz selbstverständlich klingen, nämlich Transparenz des Verfahrens, Recht auf Anhörung, Recht auf Stellungnahme, Recht auf Konfrontation mit Beschwerdeführern, Anhörung in allen Gremien, Transparenz, Vertraulichkeit, Unschuldsvermutung, solche Dinge. Mhm. Und nun ist es tatsächlich so, dass wir die Ergebnisse unserer Studie gar nicht über die positiven Antworten ausdrücken können, sondern nur über die Negativwerte, weil es so gut wie keine Zustimmungswerte, also so gut wie keine Aussage dazu gibt, dass dieses Grundprinzip in dem internen Verfahren vor der Entlassung oder Degradierung Beachtung gefunden hat. Es gibt Verfahren, in denen kein einziges dieser Kriterien, dieser Prinzipien beachtet wurden. In meinem eigenen Fall ist es zum Beispiel so, es gab kein Verfahren, in das ich eingebunden wurde. Das kam Knall auf Fall, ohne dass ich wusste, warum. Und das ist einigen in unserer Studie ebenso gegangen. Ja,
das ist. Sind das jetzt Fälle, wo die Leute also nicht verlängert werden, wo man eigentlich erwartet, zum Beispiel vorher war positiv besprochen worden, die Leute sollen verlängert werden? Und das passiert dann nicht nach so angeblichem Fehlverhalten? Oder sind das auch Fälle, wo sozusagen ein unbefristetes Verhältnis besteht grundsätzlich und dann wird man rausgekantet und kriegt vielleicht noch einen goldenen Handschlag oder gar nichts?
Gar nichts. Also das geht nicht um einen goldenen Handschlag.
Ja, ich verstehe. Sondern ich wollte nur wissen, wie die Konstruktion ist.
Also das typische Verfahren der typische Ablauf bei einem Vorwurf des Führungsfehlverhaltens ist so, dass es es gibt Beschwerden von Nachwuchskräften oder Mitarbeitern oder Studenten über eine Atmosphäre der Angst, sie hätten Angst, sie würden unter Druck gesetzt, sie würden mit unmäßigen Leistungsforderungen überzogen. Mhm. Oftmals geht es dann in die Medien, das wird skandalisiert. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass Professoren per se unter dem Verdacht stehen, Machtmissbrauch zu durchzuführen, also ihre Macht zu missbrauchen. Und mittlerweile gilt bereits die Leistungsanforderung oder die fachlich-sachliche Kritik an Qualifizierungsarbeiten, sofern sie nicht positiv ist, sondern vielleicht etwas kritisch hinterfragt, kann als Mobbing gewertet werden. Und wenn die Beschwerden dann Gehör finden bei der Hochschulleitung, dann haben sie sozusagen verloren, weil dann geht das Ganze in Gang und sie werden unter Umständen als Professorin, als Professor wegen Führungsfehlverhalten entlassen. Wir haben das war in dem Fall ein Mann, der hatte seine Akte einsehen können, weil ihm wurde auch sexuelle Diskriminierung vorgeworfen und alles Mögliche an Handlungen, die er immer bestritten hat. Die Akte wurde sogar von der Hochschule an die Staatsanwaltschaft übergeben, die dann nach mehreren Monaten das Verfahren eingestellt hat, weil mangels Evidenz, mangels irgendwelche Anhaltspunkte. Und er konnte dann in dieser Akte Einsicht nehmen und hat dort so Beschwerden gefunden, wie dass eine Studentin sich beschwert hat bei der Hochschulleitung, dass sie nicht studieren könne, weil sie solche Angst habe, da der Kollege die Tür zum Seminarraum mit solchem Schwung öffne, dass sie sich einfach fürchte. Wenn diese Dinge dazu führen, er ist entlassen. Also er wurde ohne irgendeine Möglichkeit, also er ist medienwirksam entlassen worden und seine Karriere ist vernichtet als Hochschullehrer. Und das war die erste Phase sozusagen. Also das, wir bezeichnen es zumindest als erste Phase, bevor dann 2021 tatsächlich die ideologische Unbotmäßigkeit, wie wir diese Kategorie nennen, greift und Professoren ganz unverblümt aufgrund von Meinungsäußerungen, die gegen ein Narrativ verstoßen, entlassen werden.
Und jetzt habe ich noch eine Frage. Also weiß man denn sagen wir mal, das klingt ja, dass es teilweise so eine Art woke Agenda ist, dass die Leute halt jetzt mit Wohlfühlräumen und was weiß ich da an der an der Hochschule operieren wollen. Ja, das muss alles ganz mit im Wattebausch quasi der Student angepackt werden. Also ist es das oder ist es eben auch, dass da andere einfach an den Druck wollen und eben diesen lästigen Professor, also für sich da eine Chance sehen, den zu diskreditieren, damit vielleicht der Weg freigemacht wird für einen anderen Professor, wo man vielleicht in ein Team irgendwie eingebunden werden kann oder nochmal anders honoriert wird oder solche Beweggründe. Also was haben Sie da identifizieren können?
Also es ist, natürlich ist es, braucht es eine Hochschulleitung, die auf irgendwelche Beschwerden zugreift. Ja, also die Beschwerden nutzt, um die Professorin oder den Professor loszuwerden. Ohne die Hochschulleitung ginge das nicht. Eine woke Agenda würde ich jetzt, das kann ich für 2018 nicht wirklich so feststellen, weil die Wokeness hat ja eigentlich ein bisschen später eingesetzt, so diese Safe Spaces und das, was Sie eben genannt hatten. Aber die, ja, es lässt sich schon, was sich feststellen lässt, bei all diesen, bleiben wir nochmal bei diesem Vorwurf Führungsfehlverhalten, wenn man diese, die Beschwerden genauer ansieht, dann kann man schon sehen, dass es im Grunde in allen Fällen mehr oder minder um Leistungserwartungen geht. Dass es also die Professoren oder Professorinnen kriterienbasiert Leistung erwartet hatten und die oder nach Kriterien basiert die Arbeiten bewertet hatten und das wurde ihnen negativ ausgelegt. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass sowohl an der Schule als auch an der Universität mittlerweile eine Noteninflation besteht. Das heißt, wenn sie eine Arbeit mit 2 oder mit 3 bewerten, kann es schon sein, dass sie mit einer Beschwerde des Studenten zu rechnen haben. Insofern ist diese die Leistungserwartung innerhalb einer Universität kann schon als Störung gelten. Also vielleicht noch mal einen kurzen Ausflug daran, wer denn eigentlich die Personen sind, die entlassen werden. Das sind Ergebnisse, die uns auch wirklich überrascht haben. Wenig überraschend ist, dass es mehr Frauen trifft als Männer. Also wenn man Professorinnen anguckt, ist der Anteil der Professorinnen unter der gesamten Professorenschaft ist etwa 25, 26, 27%, je nachdem, welches Land man anguckt. In unserer Studie sind es mehr als 50% der Betroffenen sind Frauen. Also die doppelte Chance, mit so einem Vorwurf entlassen zu werden. Und das andere Ergebnis ist aber eigentlich viel interessanter, oder das zweite, was uns sehr überrascht hat, das ist, sind die sogenannten Erstakademiker. Erstakademiker sind diejenigen, die als Erste in ihrer Familie vielleicht das Abitur gemacht haben, aber die in jedem Fall als Erste studiert haben und dann diesen langen Weg noch bis zur Professur, also Studium, Promotion, Habilitation bis zum Ruf. Dieser Anteil oder diese Menschen, Erstakademiker, haben einen relativ geringen Anteil unter der gesamten Professorenschaft. Das ist im nahezu einstelligen Bereich, also knapp 10%. In unserer Studie sind es 56%. Also das ist schon eine mehr als verfünffachte Gefahr als Risikofaktor als Erstakademiker, irgendwie da zu stören. Und es scheint irgendetwas mit dem Habitus zu tun zu haben und es scheint auch etwas damit zu tun zu haben, dass diese Professoren in ihrer Biografie erlebt haben, dass Leistung bewertet wird und sie dieser Idee aufsitzen vielleicht, dass die Universität ein meritokratisches System ist, also in der Leistung zählt und Leistung bewertet wird und insofern an sich selber hohe Forderungen haben, aber eben auch an die Studierenden und an den Nachwuchs. Also weil sie, es geht in der Universität im alten, zumindest im alten Wissenschaftsverständnis, würde ich sagen, ging es um die Bestenauslese. Und es scheint es heute nicht mehr zu geben, wenn dann Fördern und Fordern als Mobbing ausgelegt wird. Nun, dann sind wir in einem Universitäts- und Wissenschaftssystem angelangt, das eben nicht mehr die besten Auslese macht und auch nicht mehr die besten fördert, würde ich sagen.
Mhm. Ich meine, eigentlich ist es ja schon erstaunlich. Also wenn man jetzt sich das so im Studium vorstellt, da ging es doch immer um, dass man da auch natürlich Leistung bringt und irgendwie eine gute Seminararbeit macht und so weiter. Und das war ja auch Teil des Bemühens. Man musste sich ja auch reinknien in die Dinge, um dann eben die Sachen auch entsprechend präsentieren zu können und so weiter. Eigentlich war das eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, man kann natürlich das gesamte System hinterfragen und sagen, ist das jetzt in der Form zeitgemäß? Gibt es andere Arten? Aber ich finde, also jetzt gerade bei dem, sagen wir mal, bei dem, was man in der Schule sieht, ist es ja nochmal was anderes, weil da ja jeder drin sitzt, auch jemand, der jetzt eben vielleicht gar nicht so akademisch drauf ist und der eben vielleicht dann was anderes machen möchte und vielleicht an den Themen auch oder an diesem Leistungsdruck auch unter Umständen scheitern kann. Aber gerade die Universitäten waren ja bislang eigentlich für Leute, die eben dann auch ein spezielles Interesse für das Thema haben, sich da richtig reinbohren wollen und wo es natürlich auch um Leistung und besser sein als andere oder gleich sein oder sowas, da ging es ja, eigentlich war das eine Selbstverständlichkeit. Und es ist komisch, dass es jetzt offenbar von unten aufgelöst werden soll, also von den Studenten, die dann eben alle da sich nicht mehr wie von Mutti wertgeschätzt fühlen.
Ja, der Begriff der Wertschätzung, also Sie outen sich gerade als eine Anhängerin des alten Wissenschafts- und Universitätssystems und auch einer Generation zugehörig, die etwas jünger ist als ich, aber immerhin noch in diesem, Universität war eben auch nicht für jeden, sondern das war freiwillig. Also man muss voraussetzen, dass man mit Erwachsenen zu tun hat. Das ist heute nicht mehr wirklich der Fall. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Dekan 2013 bereits an dieser kleinen Universität in Österreich, an der ich war, der sagte mir damals, weil ich hatte eine Einführungsvorlesung in die Geografie, nur kann man nicht sagen, dass die Geografie besonders anspruchsvoll oder schwierig wäre. Jeder, der aus unserem, also wir hier, jeder von Ihnen würde wahrscheinlich die Einführungsklausur in die Humangeografie locker bestehen, weil Sie Zeitung lesen und über die Welt nachdenken. Das ist kein Hexenwerk. Und trotzdem gab es eine Durchfallquote. Und obwohl ich alle Fragen, man sieht schon die, die Entwertung der Leistungsstandards. Die Studenten hatten den Fragenkatalog von etwa, ich glaube, 130 Fragen kannten sie. Daraus haben sie 25 Fragen in der Klausur per Zufall zugewählt bekommen. Und trotzdem gab es immer noch eine Durchfallquote, ich weiß nicht, von 40% oder sowas. Und dieser Dekan sprach mit mir darüber und wollte mir verdeutlichen, dass jeder eingeschriebene Student in diese Universität das Recht auf einen Abschluss hat. Ich wollte das nicht glauben und hatte gesagt, okay, ich glaube, jeder Student hat das Recht, auf den Abschluss hinzuarbeiten. Es muss sich erweisen, ob es klappt oder nicht. Ja? Und er bestand darauf, dass jeder das Recht darauf hat, einen Abschluss zu bekommen. Es sei nicht an mir, darüber zu entscheiden, jemanden durchfallen zu lassen. Nun kommt hinzu, dass in Österreich es mittlerweile schon so ist, dass ein Drittel des Budgets für die Universität, ein Drittel, ich bin nicht ganz sicher über das Ausmaß, aber ein Teil des Budgets für die Universitäten von den Prüfungsaktivitäten der Studenten abhängt. Aber als prüfungsaktiv wird nur der gezählt, der eine positive Note hat, also der die Klausur bestanden hat. All jene, die durchfallen, die werden nicht als prüfungsaktiv gezählt, obwohl man ja als Professorin deutlich mehr Arbeit mit denjenigen hat, die durchgefallen sind, weil man ja noch mehr, man muss genauer prüfen und so weiter. Es werden nur jene gezählt, die erfolgreich sind. Also ist das ganze System so, dass die Universität Interesse daran hat, dass Studenten prüfungsaktiv sind, also bestehen. Die Studenten haben sowieso ein Interesse daran zu bestehen und die Professoren wollen auch nicht ihren Arbeitsplatz gefährden, indem sie die Studenten durchfallen lassen. Also gibt es so ein ganzes System, in dem klar ist, dass es eigentlich nur noch eine Bestbewertung gibt. Mhm. Und das ist durchaus, das war 2013, ja, dieses Gespräch. Ich, vielleicht hätte ich meinen Job noch, wenn ich dieses Gespräch damals verstanden hätte, aber irgendwie ist es irgendwie auch schon richtig, dass ich da nicht an diese Universität passe.
Ich habe mal eine Frage dazu. Erstmal für guten Tag und vielen Dank für den Bericht.
Hallo, Herr Wodak, hallo.
Ich habe meine Frage dazu. Haben Sie einen Eindruck auch bekommen über die sonstigen Lehrkräfte? An der Universität sind ja sehr viele, die als Dozenten oder als Lehrbeauftragte dann Veranstaltungen machen. Gibt es da eine ähnliche Entwicklung? Ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung und war ja über Jahrzehnte war ich Lehrbeauftragter oder an einer Universität, einer Fachhochschule. Und ich habe das ja dann auch erlebt, wie das so läuft. Aber was mir aufgefallen war das war eine Hochschule, da ist mir aufgefallen, dass das losging, dass so ein Druck gemacht wurde, der plötzlich so politisch war, der Gehorsam erforderte. Das ging los mit dem Gendern. Mhm. Und dann war es die politische Correctness, dass man nicht rechts irgendwie den Eindruck erwecken durfte, dass man irgendwie irgendwas zu tun hat. Ich habe ja mal Kontaktschuld auf mich geladen, weil ich meiner Journalistin ein Interview gegeben habe, die angeblich rechts war. Dann war Schluss. Also das waren also so Tabus, die da plötzlich waren, über die nicht geredet wurde, sondern über die nur geurteilt wurde. Und die galten natürlich dann nicht nur für Professoren, sondern mein Eindruck war, dass das eben genauso galt auch für andere Lehrkräfte und Mitarbeiter.
Ja, absolut. Also der Grund, also wir kennen viele Beispiele, es geht durch alle Hierarchiestufen hindurch. Als Lehrbeauftragter haben Sie sowieso eine ganz schlechte Karte, weil man kann Ihnen den Lehrauftrag einfach entziehen und Sie haben keinerlei Rechte. Sie werden im Zweifelsfall noch nicht mal erfahren, warum Sie nicht mehr beauftragt werden. Mhm. Wir haben uns in unserer Arbeit ganz bewusst auf die Professoren konzentriert. Zum einen, weil wir das als freie Wissenschaftlerinnen machen. Das heißt, wir haben keine Forschungsmittel, wir haben kein Institut, das uns unterstützt, keine Ressourcen, sondern wir machen das mit den eigenen Ressourcen, die wir haben. Das ist das eine, die Praktikabilität. Also wir müssen es ja irgendwie bewältigen. Ja. Und das ist relativ aufwendig, einen Fall zu verifizieren. Wir machen ein aufwendiges Interview, also ein längeres Interview. Wir befragen standardisiert bestimmte Faktoren ab, zum Beispiel die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, wie sie beachtet wurden in den Verfahren. Und wir machen, sofern vorhanden, Medienanalysen dazu und versuchen den Fall irgendwie so, wenn man nur eine Seite befragen kann, braucht man irgendwie noch etwas, was es validiert. Die Hochschulleitungen sprechen nicht mit uns, wir haben keine Möglichkeit, quasi alle Seiten zu befragen. Der andere Punkt aber, warum wir uns auf Professoren konzentriert haben, ist der Punkt, der im Grunde dahinter steht, nämlich die Frage der Wissenschaftsfreiheit. Die Wissenschaftsfreiheit ist ja ein sogenanntes Jedermannsrecht, ein Grundrecht, das für jeden gilt, der wissenschaftlich arbeitet, egal in welcher Hierarchiestufe. Nun ist aber eine Universität ja eine stark hierarchische Institution, sodass irgendwelche Einflussfaktoren auf die Freiheit oder Unfreiheit ja gegeben sind, allein durch die Machtverhältnisse, die hierarchische Struktur. Und wenn wir bei Professoren uns bewegen, dann kann man unterstellen, dass wenn das Recht auf Wissenschaftsfreiheit in irgendeiner Form in Erosion sich befindet oder gewährt wird, dann müsste es bei der Hierarchiestufe der Professoren, müsste das größte Ausmaß an Wissenschaftsfreiheit zu finden sein. Wenn nun Professoren aus leichtfertigen Gründen entlassen werden, dann ist das ein massiver Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Professoren sind sehr sensible Plänzchen sozusagen, die haben ja ihre Sensoren nach außen, die wissen sehr wohl, Sie hatten das eben ja auch angesprochen, sie wissen sehr wohl, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Ob man, dass man gendert, dass man diese ganze Political Correctness, da muss es noch nicht mal, was es aber gibt, muss es noch nicht mal einen Leitfaden oder eine Anweisung vom Rektorat geben. Also da an dieser Universität, an der ich war, glaube ich, gab es eine Sprachregelung für gendergerechte Sprache. Ich glaube, die umfasste 15 Seiten oder sowas für den gesamten Sprachgebrauch. Ja. Und das wurde ja immer, also jetzt die letzten, insbesondere die letzten 3-4 Jahre, immer enger und immer woker, kann man sagen, sodass die Chance, Kontaktschuld auf sich zu laden, die Chance, irgendwelche Regeln zu verletzen, die können letztlich jeden treffen. Wir haben eine Kollegin, also wir haben an Themen, wenn wir jetzt um die ideologische Unbotmäßigkeit, die Entlassungen, die seit 2021 unter in diese Kategorie fallen, sind nicht alle, aber es gibt eben, wir kennen 9 Fälle, in denen ideologische Unbotmäßigkeit eine Rolle spielt, 4 Entlassungen und 5 Fälle, in denen entweder eine Degradierung oder öffentlichkeitswirksam auch Gehalt gekürzt wurde oder so etwas. Oder wo es ganz klar ist, dass es intern auf eine vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses hinausläuft, auch im Beamtenverhältnis im Übrigen. Das ist, da muss die Hochschulleitung ein bisschen mehr tricksen, aber im Augenblick hat man auch unter Umständen sogar den Verfassungsschutz zur Seite, den man sich bedienen kann, um die Kollegen loszuwerden. Ja, das wird enger. Wir haben als Thema, als Themen Gender, klar. Krieg und Frieden, kann man sagen, also so Ukraine-Fragen. Klima war noch nicht, ist nicht aufgetreten, interessanterweise. Aber ich glaube, dass bei dem Thema Klima die Geschichte schon zu lange ist. Also das Thema Klima ist schon so eingenordet, dass jeder weiß, er kann eigentlich erst, wenn er in Rente ist, es gibt ja so prominente Beispiele, die dann, wenn sie in Rente sind, plötzlich doch ihre eigentliche Meinung und ihre eigentlichen Befunde, die sie als Wissenschaftler haben, es geht ja nicht um Meinung, sondern es geht um Erkenntnis als Wissenschaftler, äußern und dieses CO2-Narrativ eigentlich entlarven. Ja, also das ist aber in der Phase der aktiven Wissenschaft ist eigentlich klar, dass unter dem Klimanarrativ eigentlich niemand sich äußert.
Diese Filter sind ja nicht erst da bei der Entlassung, sondern auch bei der Einstellung schon. Also das muss man sich gegenwärtigen. Denn diese Filter der Entlassung, der ist ja ziemlich grob und der ist auch sehr störend. Aber die andere Seite, wen nimmt man und wen gibt man einen Auftrag oder wen stellt man ein oder nicht, das ist ja ein Verfahren, was viel sensibler ist und wo keiner was erfährt dann nachher auch. Aber mir kommt es wirklich vor wie so eine Hexenverfolgung oder wie heißt das, wenn das Hexen sind ja immer Frauen gewesen, wie ist das bei Männern? Es gibt ja auch männliche Hexen.
Hexer. Ja, genau. Ja,
also das heißt, dass man so, das oder Teufel oder irgendwie die falschen Menschen, die man denn aus wo man sich was ausdenkt, was sie auf keinen Fall dürfen oder was niemand sagen darf. Und das, wenn er das trotzdem sagt, dann kommt er nicht in Frage oder sie kommt sie nicht in Frage. Das heißt, man kann hier so Dogmen ab, wenn jemand von den Dogmen, die dort zugelassen sind, abweicht, das hat mit Wissenschaft ja überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ja
Das hat es nicht mehr.
Gehorsam und Folgsamkeit zu tun. Und das ist ja dann auch, passt ja dann auch sehr schön zu dem, dass eben alle da durch müssen, die folgsam waren. Die müssen auch alle dann eine Urkunde kriegen am Ende. Das heißt, dass man in der Hochschule dann die Urkunde, die man kriegt, heißt, du bist das ganze Studium über folgsam gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst jetzt bei uns mitdienen in dieser Gesellschaft der Folgsamen. Das hat mit Wissenschaft ja überhaupt nichts mehr zu tun.
Nein, hat es nicht.
Noch nicht mal 10 Jahre her, da hat man sich die Querdenker gewünscht und da hat man sich Leute gewünscht mit Kreativität und neue Impulse und all sowas. Das ist ja ein ganz schneller Wandel, der da passiert ist. Ganz schnell.
Das ist ein unfassbar schneller Wandel und das spielen ganz verschiedene Faktoren miteinander zusammen. Also einmal der Umbau der Universitäten über die Bachelor, also die Bologna, die sogenannte Bologna-Reform, also Bachelor und Master, wo jedes kleine Modul, also jede Handlung, die im Studium zu tun ist, geprüft werden muss. Das bringt Studenten hervor, die immer gleich danach fragen, ist das prüfungsrelevant? Sonst interessiert sie es nicht. Also dieses eigentliche Mal nach Interesse und Neigung zu studieren und sich führen zu lassen, das ist weitgehend. Es gibt immer noch Studierende, die Interesse haben und die sind dann wie ein Juwel irgendwie in dieser Landschaft, ja. Aber das Gros folgt eigentlich nur noch diesem, im Grunde nennt man das ja auch Bulimie-Lernen, ja. Also dieses, man lernt auf die Klausur und legt es dann ab und vergisst alles wieder, ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Unternehmer und würde Leute einstellen wollen, Akademiker einstellen oder kluge Leute einstellen wollen für die Entwicklung neuer Produkte, für die Entwicklung neuer Ideen, weil ich erfolgreicher sein möchte als andere Unternehmen und neue Dinge entwickeln möchte und so, dann kann ich mich doch nur vorsehen, dass ich nicht solche Leute einstelle, die diese Karriere hinter sich haben. Also als mein Personalchefin würde ich anweisen, guck dir nicht die Zeugnisse an, vergiss die Zeugnisse.
Genau.
Nicht, sondern Guck dir an, was das für Leute sind, frag sie, was sie können, frag sie, was sie wollen, frag sie, was ihre Hobbys sind, ob sie ein Instrument spielen oder ob sie viele Freunde haben. Da sind so viele Dinge wichtig, die nichts zu tun haben mit dem Zeugnis da. Deshalb kann man nur sagen, das Wichtigste, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, das ist doch, dass es ein Personalmanagement hat, welches dieses Problem kennt, wie deformiert die Menschen werden an diesen Gehorsamkeitsuniversitäten, Schulen. Es ist das nicht eine Riesenchance, dass sich da was ändert in unserer Gesellschaft?
Das ist nicht notwendig.
Eine Chance, dass man jetzt die Gehorsamkeit an den Zeugnissen erkennen kann?
Ja, das ist eine Riesenchance. Gleichzeitig ist es im Augenblick noch weitgehend unbekannt, glaube ich. Also ich glaube, die Unternehmen wissen mittlerweile, dass sie Absolventen bekommen, mit denen sie in großen Teilen nichts mehr anfangen können. Ja, viele gehen ja auch dazu über, ungeachtet, was für eine Ausbildung die Leute mitbringen, also was für schulische Ausbildung und universitäre Ausbildung sie mitbringen, dass sie ein Inhouse Verfahren durchlaufen, also dass sie die trainieren und die fangen im Grunde, wie auch in vielen Universitäten gibt es ja ein Präsemester, also ein Prästudium, in dem nochmal die Grundrechenarten, nicht ganz, aber Basics überprüft werden und eingeübt werden, damit die jungen Menschen überhaupt überhaupt in die Lage versetzt werden, halbwegs zu studieren. Und der andere Punkt.
Was geben wir für diesen Apparat für ein Geld aus?
Richtig.
Was hätten wir für Chancen? Was könnten wir mit dem Geld tun, wenn wir dafür sorgen, dass die jungen Menschen so aufwachsen, dass sie das können und lernen und Interesse dran haben an dem, was sie später mal für andere Menschen wichtig macht? Also richtig, ich finde so, ja.
Ja, der andere Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass die, weil Sie gesagt haben, die Frage ist, was hat es noch mit Wissenschaft zu tun? Die Wissenschaft ist ja nochmal neben der Universität und universitären Ausbildung eigentlich jene Dienstleistung, die wir uns als Gesellschaft teuer bezahlen quasi, also indem wir Forschung möglichst frei finanzieren. Ja, also wir wollen ja, wir leisten uns Wissenschaft, damit wir als Gesellschaft möglichst irgendwie vorankommen, damit wir Probleme erkennen und so weiter. Und mit der heutigen Form, in der Wissenschaft finanziert wird, also hauptsächlich über Drittmittel, kann eine freie Wissenschaft eigentlich nicht mehr stattfinden. Das heißt, das Ergebnis ist quasi vorgegeben über den Geldtopf, der die Forschung finanziert, und man bewirbt sich darauf, also diese eigenen Themen und das, was vielleicht in der Gesellschaft als notwendiges Forschungsthema offen liegt, weil das Problem ist, weil die Probleme einem ins Gesicht springen, die werden nicht aufgegriffen, weil sie nicht finanziert werden. Und diese Ergebnisse sind, gerade noch den Satz, diese Ergebnisse sind auch insofern ja nicht wirklich gewollt, weil sie, und das ist, das lässt sich, glaube ich, wirklich mittlerweile gesichert sagen, dass im Augenblick die Wissenschaft als erfolgreich gilt, die politisches Handeln legitimiert. Und das ist etwas, was wir nicht brauchen. Wir brauchen Wissenschaft, die insbesondere Sozialwissenschaft ist ja eigentlich, ist im Kern ihre Aufgabe, ist es, unangenehme Wahrheiten hervorzubringen. Unangenehm insofern, dass sie darauf blickt, wo die neuralgischen Punkte einer Gesellschaft sind.
Ja, wo was zu tun ist, ja.
Wo was zu tun ist. Aber heute, heute gibt es ja diesen Phänomenbereich der Delegitimierung des Staates. Also sobald Sie irgendetwas Kritisches, eine Politik, eine Praxis kritisch beleuchten, Sie können das eigentlich gar nicht mehr tun als Sozialwissenschaftlerin. Erstens kriegen Sie kein Geld dafür. Und zweitens bestätigt, also ist es kritisch und ist unerhört. Unsere Studien zum Beispiel, unsere Studienergebnisse, dass jetzt dieses kleine Buch entstanden ist, ist eigentlich eine Notsituation, weil wir die Ergebnisse nicht in der Wissenschaft publizieren konnten. Wir konnten ein paar Beiträge publizieren. Das wurde dann gesagt, naja, das sind Einzelfälle und das ist so eine tentative Studie. Aber eigentlich ist es nichts wert, weil wir ja auch selber betroffen sind, also sowohl Frau Ullenwinkel als auch ich selber, wir haben biografisch da etwas mit zu tun. Insofern ist diese Forschung nichts wert. Das ist in der Sozialwissenschaft eigentlich tatsächlich eine Regel, dass man in einem Feld, in dem man selber ein Thema hat, nicht forschen kann. Aber in besonders sensiblen Themen, wo man sonst keinen Zugang zum Feld bekäme, ist das geradezu eine Voraussetzung, dass diese Situation so vorliegt. Und in unserem Fall handelt es sich tatsächlich um so ein Feld, denn die Kolleginnen und Kollegen sind zum großen Teil, also das entzieht, wenn man so etwas erlebt als Professorin oder Professor, es entzieht einem komplett den Boden unter den Füßen
Die
sprechen mit uns nicht, weil sie Angst vor einer Retraumatisierung und auch einer Restigmatisierung haben. Das heißt, es brauchte eine erhebliche Arbeit, dass wir insbesondere am Anfang, sobald wir die erste Studie dann publiziert hatten, wurde das Vertrauen größer, wie wir arbeiten, und da wir auch Anonymität zugesichert haben. Aber der Anfang war wirklich hart, überhaupt in Kontakt zu kommen und überhaupt in eine Situation zu kommen, dass wir das beforschen können. Insofern war das ein methodisch tatsächlich notwendiger Bestandteil, die eigenen Erlebnisse.
Die eigenen persönlichen Interessen, dass man für etwas kämpft, was man bei sich selbst als Unrecht erlebt hat. Das wäre ja ein nicht erlaubter Interessenkonflikt, wenn man jetzt als Auftrag von der Gesellschaft die Wahrheitssuche gefunden hat. Man soll ja nicht über sich selbst urteilen, sondern die Gesellschaft möchte Kriterien finden, nach denen Dinge beurteilt werden. Das wäre die Aufgabe des Wissenschaftlers, dann dafür zu sorgen, dass sowas. Und das ist aber jetzt.
Nur der Punkt ist.
Lassen Sie mich mal jetzt diesen Punkt mal einmal ganz kurz sagen. Wir reden ja immer von Interessenkonflikten, die man öffnet. Heute kann es so sein, dass das primäre Interesse ist, eben diese Interessen, die man aufoktroyiert bekommt, die man erfüllen muss, damit man arbeiten darf, die stehen jetzt in dem kämpferischen Interesse dafür, die Freiheit wiederherzustellen. Das heißt, der Interessenkonflikt hat sich umgedreht. Das Sekundärinteresse ist das primär dominierende Interesse an den Universitäten und an den Anstalten. Das Sekundäre, was eigentlich nicht der Auftrag für Universitäten ist, sondern die sind assimiliert von privaten Interessen. Und die eigenen privaten Interessen mögen sein, ich möchte aber weiterhin nach Wahrheit suchen. Ich will dagegen kämpfen, dass es so ist.
Genau. Ich möchte weiterhin Wissenschaftlerin sein und nicht eine Dienerin der Politik oder der Wirtschaft. Ja. Und ich bin, es ist ein Plädoyer in unserem Buch, letztlich ist auch ein Plädoyer für Wissenschaftsfreiheit und für unabhängiges Forschen und Lehren. Weil nur das unsere Gesellschaft tatsächlich hervorbringt. Alles andere sind Nützlichkeits- und Relevanzvorstellungen, die so einengen, erstmal als Grundlage und dann dazu noch diese ganzen Zensurvorstellungen, was gesagt werden darf und was gedacht werden darf und was nicht. Ja.
Aber ich finde, was ja auch erstaunlich ist, ich meine, es gab ja in der 68er-Zeit, da gab es ja diesen Slogan irgendwie unter den Talaren, der Muff von 100 Jahren. Und da hat man das ja, haben die Studenten das ja auch im Prinzip gesprengt. Das war ja auch ein sehr autoritäres, patriarchales und verkrustetes System. Ja, und da war im Prinzip der Student, so wie ich das jedenfalls aus der Erzählung meiner Eltern kenne. Also ich war ja in so einem antiautoritären Kindergarten, ja, und da war das ja alles so irgendwie im ziemlichen Umbruch. Aber da war das ja schon so, dass das eben, da war man ja auch als Student gar nichts wert. Aber jetzt scheint es sich ja in eine Umdrehung dramatisiert zu haben. Und ich finde, es ist auch merkwürdig, weil es eigentlich mit der Persönlichkeitsstruktur eines Wissenschaftlers, eines Forschenden, der ja vielleicht auch stark in seinem Kopf lebt. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht eher autistisch veranlagt sind und dann so eine mit Fokus da in ihrem Tunnelblick auf ihre, weiß ich nicht, mathematischen Formeln unterwegs sind oder sich vertiefen im Labor. Also da muss man ja auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben, dass man das überhaupt kann, ja, dass man sich so fokussiert, so reinhängt und dann alles um sich vergisst und so weiter. Das ist ja auch eine bestimmte Figur, auch des vielleicht zerstreuten Professors oder sowas, was es ja auch so gibt als klassische Anmutung. Und irgendwo ist es ja absurd geradezu. Also im Prinzip aus diesem Professor jetzt einen slicken Manager machen zu wollen. Also dass natürlich der Professor auch gehalten ist an die normalen Umgangsformen und jetzt nicht einfach irgendwie, weil er total dappig ist und irgendwie sonst was, über alle hinwegsehen und irgendwie unfreundlich sein und trampeln und so weiter. Aber dass es doch auch nicht sein kann, dass ich jetzt also wie eine Art Host, ja, oder ein Konferencier oder was auch immer, muss ich plötzlich jegliche Befindlichkeit irgendwie jenseits der Forschung irgendwie in meinen Alltag integrieren. Also ich weiß gar nicht, welche Menschen alles das können. Also jetzt mal abstrakt davon, dass es hier eben, ich meine, wenn das klar geworden ist, was ich meine, also es ist so, es erscheint so eine unglaubliche Anforderung zu sein, den man eigentlich gar nicht, also was jemand noch zusätzlich erbringen muss, zu dem, dass er intelligent ist, bohren möchte, Fragen stellen möchte und so weiter. Also es sprengt doch eigentlich geradezu den Rahmen. Also ich will jetzt nicht dem reden, also wie ich schon gerade sagte, es kann nicht sein, dass einer sich ausagiert, weil er jetzt irgendwie nur Elfenbeinturm lebt oder so, ja. Das natürlich nicht, aber es wirkt irgendwie überspannt, ja.
Wenn da welche sind, die sehr mächtig sind, die uns belügen wollen, dann stören alle Leute, die nach Wahrheit suchen. Das ist doch völlig klar. Ja, du siehst es ganz extrem, siehst du das jetzt in der Medizin, da siehst du, da sind Leute, die wollen ganz viel Geld verdienen. Die wollen ihr Zeug verkaufen, auch wenn da Leute dran sterben. Das hat mit Gesundheit überhaupt nichts mehr zu tun. Die bringen Leute um, wenn es sein muss. Und die umgehen sogar die Zulassungsverfahren und benutzen dazu das Militär, damit sie ihr Zeug verkaufen können. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wofür das eigentlich da ist, diese ganze Medizin, diese ganze Gesundheit. Das ist nur noch, Herr Professor gibt seinen Namen. Herr Professor ist ein Gigolo. Der spielt uns was vor. Das ist etwas, was mit ehrlicher Suche nach Wahrheit nichts mehr zu tun hat. Und den kauft man sich den besten Gigolo, der das am besten vorspielen kann. Und der erzählt der Bevölkerung dann, wie toll das alles ist, was da gerade läuft. Und der wird Professor, der wird Leiter, der kriegt ein Bundesverdienstkreuz. Lauter so läuft es jetzt. Wir werden belogen. Und wer uns mit seinem Professorentitel am besten belügen kann, der wird Oberprofessor. Es ist absurd. Diese ganze Szene, diese ganze Hochschulszene hat sich disqualifiziert und hat sich so deutlich als disqualifiziert auch gezeigt und selbst präsentiert der Öffentlichkeit nachvollziehbar immer wieder. Die Wissenschaft ist im Eimer.
Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Also ich würde es, also ich finde, es gibt so von zwei Seiten. Das eine ist, natürlich wurden sie instrumentalisiert durch Politik und Politiker, aber gleichzeitig hat sich die Wissenschaft selber auch gerne instrumentalisieren lassen und hat sich auch korrumpieren lassen. Ja. Dadurch, also wie eben Forschung jetzt gerade oder wie Preise vergeben werden und wie Forschungsförderung geschieht, das ist alles in dieser Dynamik. Und zu dem, was Sie, Frau Fischer, gerade noch gesagt hatten, dass es so eine quasi eine Umkehrung ist, dass es jetzt um das Wohlergehen der und die Behütung eigentlich der jungen Menschen geht, ja, da gibt es schon, es ist wie eine neue Generation. Also ich meine, an der Universität treffen immer mehrere Generationen aufeinander, ja, das war schon immer so und das hat auch schon immer in irgendeiner Weise zu Spannungen geführt. Aber im Augenblick ist das schon sehr krass. Auch wenn ich nochmal darauf gucke, wer entlassen wird oder öffentlich degradiert, das sind vorwiegend Angehörige der sogenannten Babyboomer, also die älteren Jahrgänge angehören. Das sind die sogenannten alten Hasen, die eigentlich wissen sollten, wie sie ihren Job machen. Das sind jetzt nicht die Anfänger, wo man sagen würde, naja, die haben ja dann nochmal eine Chance, die haben halt hier versagt, aber haben eine Chance. Nein, das sind gerade die wissen, wie sie ihren Job machen. Und das kollidiert mit eben diesen Beschwerden von einer Generation, die nicht gewöhnt ist, dass sie mal auf einen Widerstand stoßen, dass sie vielleicht mal etwas nicht können, sondern sie sind irgendwie gewöhnt, immer exzellent zu sein und behütet zu sein. Und wollen auch tatsächlich fordern von einem in der Betreuung tatsächlich unglaublich viele Betreuungsschritte. Also sie fragen so detailliert nach, dass sie auch sicher sein können, dass sie eine Seminararbeit oder einen Auftrag tatsächlich richtig erledigen und fragen in einer Detailliertheit, dass man fast geneigt ist zu sagen, komm, gib her, ich schreibe es dir auf. Ja, also ich schreibe die Seminararbeit für dich, weil das ist fast mehr Arbeit, diese Betreuungsleistung, diese Betreuungsschritte zu machen. Und das ist eine Qualität einer neuen Generation, die sich ja auch dann gerne beschwert. Und wenn diese Beschwerden dann, es braucht, wie gesagt, es braucht immer diesen Schritt, es braucht eine Hochschulleitung, die diese Äußerungen als Tatsachen nimmt. Das sind ja erstmal Aussagen, Behauptungen, da ist jemand, macht jemand Mobbing, weil er eine Note vergibt. Oder mein Exposé für meine Bachelorarbeit mir dreimal zurückgegeben hat, weil sie mich nicht leiden kann oder so irgendwie was. Und das dann ein Grund ist, jemanden zu entlassen. Ich halte das für so leichtfertig, das ist unvertretbar. Und wenn das möglich ist und insbesondere noch die Vorwürfe, die Vorwürfe erheben, anonym bleiben dürfen, hat man ja selber überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie noch eine Sachverhaltsaufklärung oder Tatsachenermittlung zu betreiben, weil gar nicht klar ist, wann, was, wo vorgefallen sein soll. Und das sind Situationen, die an den Universitäten leicht auszunutzen sind, weil ganz am Anfang sagten Sie, Frau Fischer, dass es ja auch sein kann, dass andere die Ressourcen wollen, die durch die Professur frei wird. Ja? Mhm. Und klar, das ist ein Riesengerangel und jede Professur, die weg ist, kann man mit einer gefälligeren Person dann, die weniger stört und weniger sperrig ist, gut auffüllen, ja.
So, ich bin ja einer von den 68ern. Ich habe ja 66 angefangen zu studieren. Und das ist genau die Zeit, und in Berlin, genau da, wo es passiert ist. Und was ich erlebt habe, was mich unheimlich begeistert hat, wir haben dann den Muff da in den Talaren, wir haben diese alten Universitäten, die haben wir sein lassen, das haben wir zwar weitergemacht formal, aber wir haben gleichzeitig die Kritische Universität gegründet. Selbst als Studenten mit einigen wissenschaftlichen Hilfskräften haben wir einfach die Räume besetzt der Universität und haben in den Räumen der Universität unsere eigenen Lehrveranstaltungen organisiert. Was uns interessierte, die Themen haben wir selbst gesetzt. Das heißt, es ist was möglich, wenn man das nicht mitmachen möchte, dieses Theater, muss man sich eben was daneben aussuchen und muss überlegen, da fällt plötzlich unheimlich viel Ballast auch ab. Da kann man tatsächlich was lernen. Das ist wunderbar.
Das ist ganz großartig, aber mit den heutigen Studierenden lässt sich das nicht machen, weil die fragen dann danach.
Nee. So würde ich das nicht sagen. Ich würde die Frage stellen, wie schaffen wir das mit den heutigen?
Genau. Das könnte sein, da fehlt ein bisschen der Mut und diese Zukunft. Also ich kenne einige junge Menschen, die auch in diese Generation gehören, aber die studieren nicht. Die gehen nicht mehr an die Uni,
Die Staufis gibt's auch. Studenten stehen auf.
Staufis gibt's auch. Die sind großartig, aber sie sind klein. Also die waren laut und die waren großartig. Die müssten eigentlich einen enormen Zulauf haben. Ja. Aber sie sind wenige. Und das ist es, was mich so unglaublich irritiert und auch unglaublich traurig macht. Auf der Ebene der Professoren, wie auch auf jeder Ebene ist dieses fast ohrenbetäubende Schweigen. Das ist so laut, dass man wirklich schwerhörig werden kann davon. Und bei der Entlassung von Professoren ist genau das auch. Man verliert eigentlich alle Kollegen, alle. Die wissen nicht, was sie für eine Macht haben. Wenn 10 nur in einer kleinen Universität, nur 10 sich äußern würden, das ist ja keine große Menge, aber 10 Leute aufstehen würden, die können nicht gleich 10 weitere entlassen. Das würde zu sehr auffallen, auch für nach außen. Aber dieses Schweigen, dieses zähe Schweigen, was einen wirklich taub macht, das ist...
Das hat mich auch am meisten belastet, als die mich da rausgeschmissen haben aus der einen Uni. Die andere hat ja einfach nicht mehr weitergemacht. Die hat mich einfach vergessen plötzlich. Aber die andere Uni hat mich ja rausgeschmissen. Ja, da habe ich so ein Gespräch gehabt, so ein Zoom-Gespräch mit der Rektorin, und da waren dann noch 2-3 andere dabei und die Studenten, die dann so, was das für ein schlimmer Rechter ist da, den die da rausschmeißen wollten. Und dann, das, was mich am meisten dabei berührt hat, das waren die Kollegen, die Hochschullehrer, die daneben saßen und die Rektorin auch, die dann sagte, Herr Wuder, wir wissen ja, Sie haben hier immer beste Zensur, auch da gibt ja immer Feedback von den Studenten, das war immer super, ich hatte immer gutes Feedback. Wir wissen ja eigentlich, dass Sie hier sehr lange arbeiten und gut angenommen werden, aber wir wollen nicht den Ärger an der Hochschule haben. Das war der Grund. Und dann haben sie, und die anderen, die daneben, die haben mich denn sogar, Kollegen haben mich angerufen, haben gesagt, es tut mir so leid, aber was sollen wir denn machen? Das ist ja, also die haben sie einfach in ihr Schicksal ergeben und ahnen nicht, dass es sie auch treffen könnte.
Genau, und es kann sie auch treffen. Und dieses im Zweiergespräch, die sagen dann, die rufen dann vielleicht an, oder wenn niemand einen sehen kann, sprechen sie auch noch in Präsenz mit einem, aber ja nicht, dass sie, und dann sagen sie ja, es tut mir wahnsinnig leid und ich finde es ganz unfair und ungerecht und ich weiß nicht was. Aber sie würden es nie öffentlich sagen. Und da müssen wir irgendwie etwas durchbrechen, weil das ist dieses... Die Wissenschaft schafft sich gerade vollkommen selbst ab. Diese Wissenschaft braucht niemand und diese Unis braucht so auf diese Art und Weise auch niemand.
Ja, stimmt. Deshalb ist es schön, dass Sie Ihr Buch geschrieben haben. Toll. Ich freue mich schon drauf.
Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dieses, was ja manche Menschen einfach so haben, ich sehe was nicht in Ordnung ist und ich sage es einfach, ja, oder ich will es auch nicht, dass es so ist. Also es ist ja bei manchen ein Reflex, ja. Also ich würde sagen, bei Wolfgang, dir vielleicht, also bei Ihnen sicher auch. Und aber das ist eben was ganz Komisches, dass da manche so innerlich schon an diesem ganz frühen Punkt anfangen zu taktieren. Ich lasse mich jetzt mit der Person nicht mehr sehen, ich sage dazu lieber nichts und so weiter. Also ich meine, es gibt ja diesen Spruch, zuerst haben sie die Kommunisten geholt, dann haben sie die, ich weiß nicht, die Juden und so weiter und schließlich landen sie bei mir und ich bin ja all das andere nicht, aber jetzt bin ich auch dran, ja. Also so diese, aber ich finde das echt erstaunlich und würde auch gern diesen psychologischen Mechanismus noch mehr verstehen, der die Leute eben dazu bringt, genau das zu machen, sich dann irgendwie zu verstecken und zu ducken und so weiter. Ich verstehe es auch irgendwie, aber ich habe trotzdem Schwierigkeiten, das zu begreifen, weil das ja eigentlich so eine, auch wiederum ganz tief im Menschen ja auch drin ist, eine Hilfsbereitschaft und zu sagen, jetzt Wolfgang, was Sie dir gesagt haben, vielleicht auch Ihnen gesagt haben, Mensch, tut mir so leid, ja, aber da nicht zu sagen, jetzt gehen wir mal hin und sagen, dass wir es alles blöd, alle blöd finden. Was soll das? Ja, irgendwie so. Also, dass das dann so, dieser Schritt einfach nicht gemacht wird. Also, was ist das? Also, was kann man auch tun, um die Menschen eben aus diesem, also, ja, ich weiß auch nicht, weil es ja auch ganz unglaublich schön und befreiend ist, wenn man einfach das sagen kann, was man denkt. Und muss man da immer gleich Rücksicht nehmen, ob jetzt mir auch was passiert? Weil, genau wie Sie sagen, in der Gruppe passiert einem dann eben gar nichts.
Ja, also wer sollte, also wenn 10 Professoren einer Universität dann auf einen Schlag entlassen werden, weil sie einer Kollegin oder einem Kollegen beigesprungen sind, das würde mich doch sehr wundern. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht sagen. Da ich es anders mache, es ist ja auch, letztlich ist auch dieses Buch oder unsere Studie wird in der Wissenschaft als ungehörig wahrgenommen und natürlich auch von jenen, die Kolleginnen und Kollegen und auch uns entlassen haben. Das ist äußerst ungehörig, was wir da tun. Und
Da müssen Sie durch.
Genau. Muss man auch ein bisschen ein Wahrheitsfetischist sein, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung und ich spreche es auch aus. Und ich lebe besser damit für mich selbst, wenn ich das mache, auch gegebenenfalls mit Konsequenzen, als wenn ich eben was sehe, nichts sage und mich abducke. Also das, ich könnte es gar nicht, aber...
Ja, und letztlich ist diese Studie über die Entlassung von Professoren ja auch aus diesem Grund entstanden. Ich hatte ein unerträglich langes Arbeitsgerichtsverfahren. Es hat in erster Instanz 4,5 Jahre gedauert und ich habe bisher immer noch nicht verstanden, was da geschehen ist. Und Wissenschaftler sind ja, glaube ich, mehr als Menschen, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, auf Verstehen angewiesen. Also ich bin ganz unglücklich, wenn ich irgendetwas nicht verstehe. Und deshalb haben wir die Studie begonnen, in dem Versuch zu verstehen, was ist denn da eigentlich los? Und so richtig verstanden haben wir es nicht. Wir haben die Empirie jetzt zusammengetragen und haben auch eine Analyse der Hintergründe versucht, die Entwicklung im Bildungssektor und die Universitäten, also in dem Buch, ich glaube, wir haben eine ganz gute Analyse geschafft, aber eine Frage ist für mich tatsächlich völlig unklar. Was hat es 2018 hervorgebracht? Diesen Sprung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Und vor allen Dingen, dass diese Geschichten, die von diesen 8 oder 9 Fällen, die es in 2018 waren, und 2019 ähnlich in dieser Höhe, die waren alle ähnlich gelagert, ganz viel um dieses Führungsfehlverhalten. Und die Geschichten, die Betroffenen erzählen, sind fast wortgleich. Die Vorwürfe sind fast wortgleich. Die Abläufe, die Prozesse, bei dem einen heißt es Ombudsmann, beim anderen ist der Betriebsratsvorsitzende, der im Hintergrund ermittelt hat und irgendwie Sachen zusammengetragen hat im Geheimen. Was ist da diese Gleichheit, diese Ähnlichkeit von ganz unterschiedlichen Fällen? Das ist mir nach wie vor ein wirkliches Rätsel. Es sieht aus, als gäbe es ein Handbuch, aber ich wüsste nicht, wer das schreiben sollte und wie, weil es gibt Fälle an der ETH, ja, die Elite-Universität in der Schweiz, die sind so ähnlich, das ist fast identisch der Fall wie mein eigener an einer wirklich randständigen Universität in Österreich.
Das ist ja von
an der MPG, an der Max-Planck-Gesellschaft in verschiedensten Instituten, das ist fast wortgleich. Und das ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Das ist offen geblieben.
Das ist ja sehr spannend. Vielleicht melden sich ja jetzt auch Zuschauer, die was Ähnliches erlebt haben. Was ja auch sein kann, ich meine, wir haben es ja jetzt auch im Corona-Bereich erlebt, da wird einer herausgegriffen und der wird angegangen, ein Arzt oder sowas, ja. Und dann haben wir eben Leute, die dann erschrocken sind und sagen, also nach dem Motto eben, bestrafe einen, erziehe 100. Ich höre jetzt auch heraus, dass das ja anscheinend auch nicht sich an einer Uni so abgespielt hat, zum Beispiel 2, 3 Fälle, wo man eben dort, ein besonders besessenen Rektor hat oder so, ja, sondern das scheint ja irgendwie quasi exemplarisch an den verschiedenen Unis möglicherweise gelaufen zu sein. Also man kann da ja einfach mal weiter forschen, was sich da noch herausstellt, ob das in so eine Richtung geht. So ein Exempel.
Ich sehe eine Analogie zu der Entwicklung im Journalismus.
Ja, Also ich glaube, dass diese auch diese Studie über die Professoren, das ist ja ein wirklich wie ein Brennglas. Das ist einfach nur ein Beispiel, eine ganz kleine Gruppe von Menschen, an denen aber die Dynamik der letzten Jahre so deutlich wird, dass man das, man kann an diesem Beispiel, glaube ich, auch die Entwicklung im Journalismus, die Entwicklung in anderen Bereichen der Gesellschaft.
Auch im Rechtsbereich. Einflussnahme der Politik oder die Einflussnahme der Parteien auf die einzelnen Politiker. Das heißt, von Organisationen, die nicht gewählt sind, sondern von Parteien sind ja Interessenorganisationen. Und die nehmen wieder auf einzelne Personen, die gewählt sind, Einfluss, dass sie das sagen, mit dieser Druck, der da kommt, Fraktionsdruck und solche Dinge. Oder das Gleiche wie in den Zeitungen, wo sowas passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht ohne Grund ist, dass die Staatsanwälte weisungsgebunden sind in Deutschland zum Beispiel, dass man da Einfluss nehmen kann, obwohl es eigentlich ja die dritte Säule und unabhängig sein soll. Aber
das in Österreich übrigens auch. In Österreich ist die gleiche Situation. Ja.
Und wir können auch, wenn wir in die Kirche gehen zum Beispiel, wie die Kirche gebraucht wurde, die kirchlichen Organisationen gebraucht worden sind, die ja eigentlich die Liebe und den christlichen Glauben vertreten sollen, wie sie diszipliniert haben, ihre Leute, damit sie da mitmachen. Die haben in den Kirchen das Singen verboten. Muss man sich mal vorstellen. Also überall wird mitgemacht. Das hätte vor 10 Jahren, hätte das ein Pastor noch nicht mitgemacht. Was ist denn da passiert? Und nicht nur, es ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft, ist diese Entwicklung zu sehen. Nicht nur in der Hochschule, nicht nur in der Medizin, und nicht nur auch in der Schule bei den Lehrern, die alle ihre Kinder, die mit den Masken darum, die da mitgemacht haben, die Mehrzahl hat da mitgemacht. Da muss irgendwas sein, was dazu geführt hat. Und das geht nicht, das kann man nicht einfach durch den Schalter umlegen, sondern das wird vorbereitet. Das wird hier zwischen den Ohren programmiert, über Jahrzehnte.
Ja, ja. Noch ein Punkt, der mir vielleicht auch noch wichtig ist, wenn wir über die Justiz reden, dass man könnte ja nun vermuten, wenn diese Verfahren so merkwürdig verlaufen an den Universitäten und es so eigentlich offensichtlich ist, dass da irgendwas Schurkenhaftes gelaufen ist in den Universitäten, dann würde man vor Gericht doch Erfolg haben. Das sind sehr wenige, die überhaupt sich finanziell und psychisch in der Lage fühlen, Gerichtsverfahren zu führen, und es hat noch niemand von uns substanziell gewonnen. Das ist, das wird so verrückt an den Gerichten, diese Absurdität so weitergeführt. Das ist, was man sagen kann, sie sind äußerst kreativ im Finden von neuen Begründungen, warum es doch irgendwie rechtens sein soll. Also das ist wirklich absurd. Das ist etwas, was Frau Uhlenwinkel und ich noch mal machen wollen, die erstinstanzlichen Urteile auswerten, was da gemacht ist. Ich habe bisher noch nicht so gezogen, weil mich das emotional sehr belastet hat bislang. Aber jetzt mal gucken, wie es die nächsten Monate ist. Vielleicht machen wir das noch.
Ich hoffe, dass es darüber viele, viele Bücher gibt, auch für die anderen Bereiche, was in den Schulen passiert ist, was in den Gerichten passiert ist. Was Sie da machen, ist ein Anfang. Es ist wichtig. Aber da gibt es so viel, und das gehört mit dazu, zu diesem, was man jetzt unter Aufarbeitung zusammenfasst. Angeblich soll das irgendeine Kommission bei dem Parlament machen. Die Aufarbeitung, die ist so groß, die Aufgabe. Denn der Misthaufen, der stinkt so zum Himmel, dass da wirklich ein kräftiger Strom durch diesen Stall geleitet werden muss, damit das da wieder sauber wird und damit wir wieder einander sehen können und uns angucken können. Der Stall des Augiers, der war da.
War ein Kindergarten dagegen. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist nur ein kleiner Baustein, und wir hoffen, dass es einen Beitrag leistet.
Ja, vielen Dank.
Ganz vielen herzlichen Dank, Frau Egner. Ich finde das sehr wichtig, was Sie da machen. Und auch, ich meine, die persönliche Betroffenheit ist bestimmt ein Eingang in diese Geschichte oder ein Ankerpunkt dafür, dass Sie es überhaupt gemacht haben. Aber natürlich ist es dadurch auch anstrengend und aufreibend, sowas zu machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, da da wirklich genau hinzusehen und auch die Parallelen zu sehen. Und wer weiß, was sich jetzt aus dieser Veröffentlichung dann auch noch an weiterem ergibt. Ja, das ist ja auch immer ein Sie sind jetzt quasi ein Leuchtturm, an dem sich vielleicht noch andere orientieren können, sich bei Ihnen melden können. Ich habe auch das erlebt und wer weiß, was da noch sich an in der Wundertüte da noch zeigen wird. Ja, auf jeden Fall toll, dass Sie diese Arbeit auf sich genommen haben und auch das bewusst machen als wie will man sagen, ja, ist ja ein gesellschaftliches Problem auch, ja, und auch wenn da Menschen weggeschossen werden, die eigentlich wissenschaftlich viel beitragen können und die werden aus irgendwelchen taktischen oder sonstigen Überlegungen sind die plötzlich wissenschaftlich weg vom Fenster. Also da muss man eben wirklich das machen, denke ich, für die Arbeit, was Wolfgang Wodak gesagt hat, man muss andere Wege finden, die wissenschaftliche Arbeit zu machen. Finde ich, auch das ist ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt vorgelebt haben, dass man im Prinzip das auch in einer anderen Form dann unter die Menschen bringen kann, als jetzt eben nur mit einer, nur in Anführungszeichen, mit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung in einem möglicherweise von Gutachtern, von gekauften Gutachtern dominierten Magazin. Ja, also kommen auch neue Wege zustande. Also herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Und toll, dass Sie bei uns waren. Und ich wünsche dann ganz viel Spaß auch heute Abend und morgen bei dem Event in Halle. Wird bestimmt auch inspirierend, ja.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und
alles Gute.
Alles Gute Ihnen auch. Tschüss. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wir sind damit jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Ich denke, wir haben ja schon wieder viel gelernt, würde ich sagen. Wir können ja unsere Arbeit nur machen, wenn Sie uns unterstützen. Ich hoffe, dass Sie da auch an unserer Seite sind, dass wir die Arbeit machen können und das zusammentragen weiterhin, was wir hier zusammentragen. Und ansonsten wünsche ich allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.